Oh, der Frank hat den Frühling mitgebracht. Das ist ein schönes Profilbild im Moment. Weil einmal frieren muss ich noch. Das will doch auch keiner mehr haben, oder? Also ernsthaft. Ja, Leute, wir haben Dienstag, wir haben kurz vor sechs. Und was ist das Wort der Stunde? Retweeten heißt das Wort der Stunde. Ja, so baut sich ein Space langsam auf. Wir haben eine Pummeltacke, wir haben einen Co-Host, wir haben eine Birgit, die den Space festhält, damit er nicht wegfliegt. Wir haben einen Leo, der die roten Fäden einsammelt, eine Sibylle, die für das Raumklima verantwortlich ist. Ja, wenn wir nicht alles haben, was wir brauchen, dann weiß ich ja jetzt auch nicht mehr. Ja, also ich habe seit ungefähr 7 Tagen jetzt Freitag, den 13. Erstens, mein Heuschnupfen geht wieder volles Rohr los. Das ist richtig eklig, weil ich bin gegen Birken allergisch. Wir haben vorm Haus eine Birke stehen. Die will ich aber nicht fällen, weil das ein wunderschöner Baum ist. Also muss ich jetzt damit leben. Dann habe ich das Katzenklo gedölmert, was auch richtig, richtig Blödsinn ist. Kann man sich auch sparen, wenn man 4 Katzen hat, braucht man das. Dann haben wir Schimmel an einer Wand entdeckt, weil ich ja nicht so konsequent heizen konnte, wie es das eigentlich erfordert. Und ja, jetzt habe ich noch ein bisschen Zahnschmerzen und eigentlich wollte ich heute überlegen, ob ich überhaupt einen Space mache. Und dann passiert Folgendes: Der Leo haut einen Post raus, wo drin steht: Hey, 18 Uhr Ukraine Space. Ja, habe ich mir gedacht, okay, aus der Nummer kommst du jetzt auch nicht mehr raus. Da bin ich samt Zahnschmerzen und richtig Schnauze voll. Aber wir machen den Ukraine-Space, weil der Hessen das so beschlossen hat. Deswegen ziehe ich dem heute mindestens 4 Fäden ab, wenn er welche kriegen sollte. Also so geht das ja nicht. Ja, da lacht er sich kaputt. Du wirst noch sehen, wenn du im Winter frierst. Hahaha. Ja, was soll ich sagen? Die Welt ist bekloppt. Das war der Space am Dienstag. Macht's gut, ihr lieben Slava Ukraini. Wollen wir uns doch heute mal nicht aufregen, oder? Wollen wir das mal so machen? Nee, so machen wir es nicht, weil eigentlich müssen wir uns aufregen, damit wir den Rest der Woche rumkriegen. Leider Gottes ist das ja so. Es gibt schon wieder Themen über Themen und gleich kommen hier hundertprozentig wieder welche reingeschneit, die dann sagen: Ich weiß nicht, ob ihr schon besprochen habt, aber ich frage dann trotzdem nochmal nach. Also machen wir jetzt noch ein bisschen Dönekes, bis die letzten auch eingetrudelt sind, damit wir dann dementsprechend hier keine. So, mein Hund hat sich jetzt auch gereckt und gestreckt unter Geräuschen. Hoffentlich habt ihr es nicht gehört. Klang ein bisschen merkwürdig. Ja, was soll ich sagen? Also, ich möchte, dass jetzt endlich Frühlingsanfang ist. Und vor allen Dingen möchte ich jetzt endlich Weltfrieden haben. Und ich möchte auch keine dummen narzisstischen Politiker mehr haben. Und dann möchte ich Frieden in der Ukraine haben und dass da ganz viele Menschen hingehen, die beim Aufbau helfen. Das möchte ich auch so haben. Und dann möchte ich haben, dass eigentlich Trump niemals Präsident geworden ist. Das möchte ich auch noch haben. Und dass der Putin verschwindet, also quasi sich einfach so in Luft auflöst, das möchte ich auch noch haben. So, dann haben wir nichts mehr auf dem Zettel stehen für heute, würde ich sagen. Ja, aber eigentlich haben wir es doch, weil es passiert ja leider alles nicht so, wie wir das haben wollen. Verdammte Tat. Also die weigern sich strikt, diese uralten Männer, dass sie tatsächlich sich jetzt mal langsam verabschieden. Ich gönne denen ja alles der Welt. Also von mir aus soll Putin auf irgendeine Datscha ziehen da und irgendwelche Zwergkaninchen züchten und Trump können sie ja dann, das hatten wir schon nach Mar-a-Lago schicken, weil da freut die Melania sich ja schon drauf, dass sie dem Donny die Windeln wechseln kann. Und ich weiß nicht, ob ihr heute meinen Account schon besucht habt. Ich hatte da so ein schönes Video gefunden, wo er eingeschlafen ist, mal wieder. Dass der nicht die richtigen Entscheidungen trifft, steht also völlig klar, weil der verpennt ja immer die Pressekonferenzen. Der weiß eigentlich überhaupt nicht, um was es eigentlich geht. Wahrscheinlich wird er die Tage wach und fragt, wer den Krieg im Iran angefangen hat. Dann wird es natürlich heikel und dann sollten die wirklich mal darüber nachdenken, einen anderen Kandidaten auszuwählen. Ja, was soll ich sagen? Also so langsam, ganz, ganz langsam wird Amerika wohl auch klar, dass Trumpy wohl nicht die beste Wahl war. Also an immer mehr Ecken tut sich jetzt da so ein bisschen Widerstand auf, die ihn auch alle beschuldigen zu lügen. Und Ja, wir sind ja immer noch, also wir wissen es ja, dass man das nicht vernachlässigen darf, die Epstein-Files, also die sind ja noch immer aktuell, obwohl Donny sich wahrscheinlich wünscht, die würden sich in Luft auflösen, tun die aber nicht, und die Amerikaner wühlen immer mehr, und Madame Bondi, ja, sieht es im Moment auch ein bisschen schlecht aus, also ich würde mal sagen, wenn man das mit einem Spaziergang vergleicht, dann ist die gerade ohne Sauerstoffgerät oben auf irgendeinem Mount Everest und versucht da japsenderweise noch ihren Hintern zu retten. Aber die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Also vergessen haben die Amerikaner das mit Sicherheit nicht. Da ist Trumpys Plan also auch ordentlich in die Hose gegangen. Ähnlich wie im Iran. Ja, und damit ich mir jetzt hier keine Fusseln in den Mund quatsche, nehme ich jetzt mal den Mario dran.
Naja, immerhin hat er jetzt dann schon gesagt, er will die Straße Hormus von Hormus zusammen mit dem Ayatollah kontrollieren. Er wusste halt nur nicht, wer jetzt der Ayatollah ist. Ende.
Eieiei. Also Ayatollah, das ist nicht der mit den langen Schlappohren und dem Korb auf dem Rücken. Das ist der Osterhase. Der hat auch mit Eier zu tun, aber ist nicht ganz dasselbe. Vielleicht kann dem Donny das mal einer erklären. Und warum höre ich alles so leise? Das ist doch auch schon wieder nicht richtig. Ich hab's gesagt, ich habe Freitag den Reiter in den Dauerschleife. Dann ist jetzt der Dirk dran, aber das bringt ja auch nichts, wenn ich ihn nicht erstmal zum Sprecher mache. So. Dirk, bitteschön. Wo ist er denn jetzt hin, der Dirk? Habe ich den jetzt verbummelt? Dirk? Dirk ist rausgefallen, wie auch immer, keine Ahnung. Dann ist der Reik jetzt dran.
Ja, das Video habe ich auch gesehen, dass er nicht weiß, wer der Ayatollah ist. Ja, okay, ich meine, es ist nur der Typ, der deinem Amt entspricht im Iran. Dann hat er ja wohl auch schon wieder Kritik an Pete Hegseth jetzt geübt. Warum auch immer, weil jetzt ist ja Pete Hegseth dran schuld, dass das dann nicht so läuft, wie er das will. Schließlich der Kriegsminister, ne? Einer muss ja dran schuld sein und definitiv nicht Donald. Er ist ja der unfehlbare orangene Führer. Dann seine Pam Bondi, ja, okay, die ist fehl am Platz, genau wie Cash Patel. Und hier, wie heißt die komische hier White House Barbie Levitt oder wie sie heißt, die ist ja auch bloß sein hier amerikanisches Sprachrohr. Fällt euch mal auf, wenn die redet, das sieht aus, wie wenn die hier in Nordkorea ihre Pressekonferenzen oder so vorlesen, da im Fernsehen. Fehlt bloß noch das Kostüm. ja, dann, das Witzige ist, ich habe heute ein paar Leuten bisschen was vor der Fresse geknallt, weil sie jetzt an Steinmeier Kritik üben. Man kann von ihm halten, was er will, was man will. Dass er jetzt Kritik an den USA und Israel übt wegen dem völkerrechtswidrigen Angriff auf den Iran. Haben dann einige drunter geschrieben, ja, es sind seine Kumpels und hast du nicht gesehen? Mag sein, ist aber egal. Recht hat er aber, und jetzt kommen sie alle, ja, aber Trump will ja bloß dem Volk im Iran helfen. Nee, will er nicht. Warum sind denn die Iraner im Januar eigentlich auf die Straße gegangen? Hat sich da mal einer drüber nachgedacht? Weil die USA bzw. Trump gesagt haben, geht auf die Straße, wir helfen euch. Nichts ist passiert von amerikanischer Seite aus. Keiner hat geholfen. Und 30.000 Menschen sind gestorben. Was sollte denn aber auch die iranische republikanische Garde machen? Das war doch klar, dass wenn die demonstrieren und keiner hilft denen, dass die republikanischen Garden dort loslegen. Also, was haben die alle erwartet, dass die da rumstehen wie 1979, die Armee im Iran mit einem Waffenanschlag und nicht schießt? Wir reden hier nicht von der Diktatur unter Reza Pahlavi, sondern unter der Diktatur von islamistischen Faschisten. Denen ist das Leben der Menschen nichts wert. Genau wie denen bei den Amis. Ende erstmal. Genug gerantet.
So, und jetzt ist aber der Dirk dran, oder ist er jetzt schon wieder weg? Okay, wir verbuchen. Dirk möchte heute die Pummel in den Wahnsinn treiben, deswegen ist jetzt die Konstanze dran.
Ja, schönen guten Abend. Dirk habe ich eben noch gesehen, mit Händchen heben, und weg ist er ja. Zu Trump. Also der nutzt den Krieg sogar aus, um seine die Taschen seiner Kumpels zu füllen. Und zwar hat er ja am Freitag gedroht, wenn der Iran nicht innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormuz freimacht, dann machen wir da die ganze Energieinfrastruktur platt. Ende vom Lied war, ist natürlich hoch, schnell alles wie Sau. Dann haben wir übers Wochenende seine reichen Freunde gesagt, eine scheiß Idee. Und dann ist das wieder, dann kam man ja jetzt am Montag damit raus, dass es Gespräche gibt. Und dann hat sich der Markt auch, vor allen Dingen der SAP-Kurs ist in der Zeit, innerhalb von einer Stunde oder so, hat er sich um mehrere Milliarden Dollar bewegt, 3 Milliarden oder so. Das ist unfassbar, was da abgeht. Der lügt bewusst, um damit praktisch die Börse, den Markt zu manipulieren. Das reine Marktmanipulation, was der da betreibt. Und ja, was das noch werden wird mit dem. Dann das nächste Ding. Da ist ja jetzt immer noch dieser Shutdown, weil die Demokraten den Haushalt, also die Finanzierung für das Homeland Security nicht durchwinken. An den Homeland Security sind aber mehrere Sachen noch dran geknüpft, also hängt noch mehrere Finanzierungen ab. Unter anderem von, Polizei. Wasserpolizei, es heißt anders, aber.
US Coast Guard.
Dankeschön. Und vor allen Dingen hängen ja da auch die Flughafensicherheit mit dran. Jetzt haben die Demokraten schon einen Vorschlag gemacht. Also entweder die ICE-Agenten gehen halt ohne Masken und müssen sich identifizieren, also ausweisen, beziehungsweise Haftbefehle nicht mehr selber ausstellen, sondern gefälligst per Richter, dasselbe für Hausdurchsuchungen. Wollen die Republikaner natürlich nicht. Also bleibt die Finanzierung weiter gesperrt durch die Demokraten. Nächstes Ding, dann haben sie vorgeschlagen, naja, wir könnten ja alles finanzieren außer Eis. Also dass die praktisch diese Kopplung der Finanzen, dass die das abtrennen. Machen die auch nicht. Trump hat sich jetzt hingestellt und gesagt zu seinen Mager-Kumpels da, wir machen auf keinen Fall da irgendein Deal mit den Demokraten, außer es wird da im Kongress noch dieser Safe America Act durchgeschleust. Dieser Safe America Act beinhaltet Folgendes. Der soll dann zur Wählerunterdrückung praktisch fungieren. In Amerika herrscht nicht so eine Ausweispflicht wie bei uns. Die identifizieren sich über andere Mittel, über Sozialversicherungsnummern, Führerscheine, irgendwelche Ausweise von Universitäten und so weiter und so fort. Und
also meine Kacke ist das nicht, falls ihr das glauben solltet. Konstanze, du hast das nicht zu tun.
Ich hab das ja auch nicht zugemacht. Na, jetzt ist... Oh, Leute, wo war ich denn zum Schluss? Was habt ihr gehört? Hallo?
Hallo?
Zuletzt Hallo. Warst du beim Ausweisen.
Ja, danke. Jedenfalls... Und Frauen, die heiratet haben, die haben ja in der Regel ihren Namen geändert. Ja, jedenfalls, wenn die nicht nachweisen können, dass du amerikanischer Staatsbürger bist, dann fallen die Wahlen aus. Das besagt dieser Safe America Act. Und das will der Trump da durchdrücken. Also wird das Chaos an den Flughäfen und noch woanders noch weiter so gehen, weil der extra befohlen hat, keinen Deal mit den Demokraten. Es ist es ist reines Erpressertum, Betrügertum, Lügen. Mir fallen gerade nicht noch mehr. Alles Schlechte kommt von dem. Ende.
Alter, ich schmeiß jetzt gleich den Hessen raus.
Also ganz ehrlich, der macht mich heute fertig. Ich denke gerade immer, was ist das für eine Katze? Warum höre ich ständig eine Katze? Da hat er hier ein Video in die Kommentare gepostet mit einer Katze und da lief die ganze Zeit der Ton. Ich habe also nur jeden zweiten Satz verstanden, weil immer wieder eine Katze miaut hat. Hessen? Echt? Nicht heute. Heute nicht. So, weiter geht's hier mit dem Dirk. Ich hoffe, jetzt funktioniert es auch.
Ja, kann mich jemand hören?
Ja, ich kann dich hören. Das reicht schon mal für den Anfang.
Ja, das ist doch mal was, Mann, ey. Eben, also am Anfang habe ich noch X gelobt und das war schon gleich falsch, weil es ist dann, ich bin dann, hab nichts gehört, bin rausgeflogen. Ja,
du kannst nicht starten. Du kannst nicht in so ein Space kommen und direkt X loben.
Ja, das war, ich weiß, big fail. Ja, das hätte ich mir sparen können. Aber ich war halt einfach mal gut drauf heute. Haben ein paar Sachen funktioniert. Ja, genau. Ja, jetzt habe ich auch nicht alles mitgekriegt. Ich quatsch einfach mal drauf los. Was sich mir gerade so darstellt, wir haben ja beim letzten Space schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob der Eindruck richtig ist, aber ich habe das Gefühl, die Schlinge zieht sich gerade zu für die USA. Also jenseits allem, was sie da so tun, was ich gar nicht beurteilen kann, aber mein Eindruck verdichtet sich, die ganzen Abhängigkeiten, über die wir alle schon gesprochen hatten, die treten jetzt alle ein. Auch überall auf der Welt gibt's Nachrichten. Irgendwie hat heute, glaube ich, Indonesien oder sowas, hat schon mal den Notstand für Benzin ausgerufen. Und es scheint jetzt so zu sein, dass Trump es geschafft hat, dass die Iraner, die übrig gebliebenen Hardcore-Leute, einfach mal momentan aus meiner Sicht auf der Gewinnerseite sitzen. Weil die sitzen da jetzt einfach und drehen den Pegel hoch und runter. Jeden Tag kommen ja immer noch ballistische Raketen durch und Drohnen. Und sie brauchen ja auch nicht viele, sie brauchen ja nur ein paar. Irgendwo gab es heute Bilder, habe ich in meiner OSINT-Liste da gesehen, da sind irgendwelche Raketencontainer in Straßentunnels verbaut. Finde ich auch schon cool. Das heißt, es wird immer noch ein paar übrig bleiben und die Straße von Hormuz bleibt geschlossen. Und die Iraner lassen ein paar Leute durch, die Schutzgeld zahlen. Ja, da sind wir wieder bei den Schutzgelderpressern. Und das dreht uns allen hier so ziemlich den Hahn ab. Und wenn diese ganzen Puffer aufgebraucht sind, dann weiß ich gar nicht, was damit alles so passiert. Also, boah, da gab es auch noch ein Thema. Man sollte sich den neuesten Podcast sicherheitshalber anhören. Da ist so ein Experte für China, der mal ein bisschen drüber referiert, was denn bedeutet, wenn China was Ähnliches in der Straße von Taiwan macht. Und Trump lädt sie geradezu dazu ein. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wir hängen ganz schön an der Angel. Und was hat das mit der Ukraine zu tun, weil wir im Ukraine-Space sind? Ja, wenn die ganzen weltwirtschaftlichen Dinge eintreten, dann wird die Hilfe für die Ukraine in großer Gefahr sein. Zur Ukraine will ich später was sagen, aber das, weil das werden wir uns dann alles nur schwer leisten können. Ja, so viel mein Frust des Abends für die diensttägliche Therapiestunde.
Ja, jetzt hat er uns seelisch alle hingerichtet, das war's. Wir können uns jetzt alle weinend zurückziehen. Außerdem, mein lieber Dirk hat gerade gesagt, du darfst nicht so viel wünschen, Pummel, wir haben noch gar nicht Weihnachten. Nein, aber Pummel hat bald Geburtstag und es schadet ja nicht, die Wünsche schon mal vorher bekannt zu geben. Habe ich mal irgendwo gelesen. So, jetzt ist der Reik nochmal dran und in der Zeit hole ich die Draht hier hoch.
Ja, das mit der Funding von dem DHS, also dem Department of Homeland Security in den USA, ist der Witz an der ganzen Geschichte, da hängt alles dran. Flugsicherheit, was ja jetzt dort, die ja jetzt nach 38 Tage keine Kohle und die Amerikaner bezahlen eigentlich zweiwöchentlich, nicht wie wir alle 4 Wochen, sondern wirklich jede zweite Woche kriegen die ihre Moneten. Haben die jetzt seit 38 Tagen nicht gekriegt, das sind 5 Wochen, keine Kohle. Musste erst mal schaffen. Also ich wäre gar nicht mehr auf Arbeit aufgetaucht, bin ich ehrlich. Wenn ich keine Kohle dafür kriege, muss ich auch nicht meine Leistung nicht bringen. Sehe ich so. Da hängt die Coast Guard dran, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wer aber nicht dran hängt, witzigerweise, ist ICE. ICE hängt nicht am DHS dran. Die sind zwar dem Department of Homeland Security unterstellt, das Funding von denen ist aber, seit Trump seine Big Beautiful Bill durchgeprügelt hat dort im Kongress, über die geregelt und nicht über den Haushalt für das Department of Homeland Security. Das heißt, seine McDonald's-Speckbrigade, Entschuldigung, anders kann ich die nicht nennen, wenn man sich die Bilder von denen anguckt, die kriegt weiter ihre Kohlen. Und ja, ich habe vorhin mal aus Jux und Tollerei geguckt, es gibt tatsächlich eine Statistik, welcher ICE-Agent gestorben ist. Das mit den Masken ist ja gar nicht so verkehrt, die haben sie bloß angefangen zu spät aufzusetzen. Von 15 verstorbenen ICE-Agenten insgesamt, seit es die ICE gibt, waren 13 an Covid gestorben. Nicht schön. Einer hat sich selber erschossen, als er mit seiner Waffe gespielt hat. Typisch Ami. Und einer ist, jetzt kommen wir zum Fitness und Gesundheit im ICE. Einer ist bei einer Verfolgungsjagd zu Fuß an einem Herzinfarkt verstorben. Guckt sie euch an, die ICE-Agenten. Ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt aus, ob es New York war oder so, wo die so einen Uber Eats Typen verfolgen wollen, der einfach aufs Fahrrad steckt und weg ist. Das ist die Immigrationsbehörde. Ja. Ende erstmal.
Ja, da fehlen einem manchmal die Worte. Drakje.
Ja, moins. Moin zusammen. Also ich habe das Video gesehen. Ich weiß, wie die aussehen, die ISIS. Was ansonsten diese Truppe angeht, auf dem New Yorker Flughafen hat es ja, ich glaube, gestern Abend schon schweres Flugzeugunglück gegeben. Da ist ja ein kanadisches, witzigerweise ein kanadisches Flugzeug auf ein Feuerwehrauto gefahren. Mindestens zwei Tote, also Pilot und Co-Pilot sind tot. Und einige von den, ich weiß nicht, ob es in der Zwischenzeit noch mehr sind, aber auch einige Verletzte im Krankenhaus. Das zu dem Thema. Und ansonsten nochmal, mit welchem Ayatollah er spricht. Weiß einer von euch, ob es überhaupt im Moment einen Ayatollah gibt? Weil der Sohn, der danach nominiert wurde, der ja noch nie irgendwo aufgetaucht ist, der ja angeblich in Russland im Krankenhaus war oder was weiß ich, es hieß, dass der in der Zwischenzeit auch tot wäre. Hat da wieder jemand was nachnominiert? Weiß das zufälligerweise einer? Ist aber auch nicht unbedingt Ukraine, war nur reines Interesse. So, das war's schon. Erstmal vorläufig.
Dankeschön, Drakje. Und jetzt ist die Konstanze dran.
Ja, was bei dem ganzen Drama auch unterm Tisch fällt, ziemlich doll. Da im Persischen Golf bahnt sich noch eine humanitäre Katastrophe ab. Da hängen ungefähr 3000 Schiffe fest. Und das sind ja keine Militärschiffe, sondern eben auch zivile Schiffe, die da irgendwelche Waren hin und her kommen. Die hängen da fest ohne Ausweg. Die kommen nicht vor und nicht zurück. Und da gehen natürlich die Vorräte weg, kein Trinkwasser. Und dann haben die natürlich da auch Panik, dass die da in den Krieg mit reingezogen werden. Sind sie ja schon, also dass die noch von irgendwas getroffen werden. Da haben wohl auch irgendwelche ein Schiff, auf jeden Fall, da weiß es. Die haben versucht, irgendwie eine Genehmigung zu bekommen, an einem iranischen Hafen zu landen, um sich Trinkwasser zu holen. Die Genehmigung wurde denen verwehrt. Also das ist das Nächste. Wird meiner Meinung nach auch viel zu wenig thematisiert. Ne? 3000 Schiffe sind also definitiv mal mehr als 3000 Menschen. Weil so ein Schiff hat ja nicht nur ein Besatzungsmitglied. Das dazu. Dann zu diesem Flugzeugunfall. Ja, da hat der Feuerwehrfahrer, also der in dem Feuerwehrfahrzeug saß, die wollten zum anderen Flugzeug, wo eine Warnung kam, es würde da nach Feuer riechen. Und da wollten die halt hinkurven und die haben noch nachgefragt beim Fluglotsen im Tower, ob sie da ob sie da fahren dürfen. Und man hat ja gesagt. Und dann stellt er aber kurze Zeit später fest, dass da eben das Flugzeug angerollt kommt und versucht den noch zu stoppen, den Feuerwehrwagen. Ja, da war es zu spät. Und der Ayatollah, im Prinzip ist das egal, ob die da überhaupt noch einen Ayatollah haben, weil die haben die Kommandostrukturen schon auf diese 31 Provinzen verteilt. Da gibt's im Moment offiziell zumindest keine Führungsfigur in dem Moment. Die haben das alles, die Führung komplett dezentralisiert, weil die schon damit gerechnet haben, dass da die oberste Führung weggefegt werden könnte, was ja dann auch so war. Verhandlungen, ja, das ist alles nur ein Scherz. Also Pakistan und Türkei und noch irgendwer, die haben da wohl jetzt irgendwas angeleiert. Über drei Ecken werden da wohl Nachrichten von der einen Seite zur anderen Seite hin und her überbracht, aber ob das und was das bringen soll, weiß ich auch nicht. Und stimmt, China guckt jetzt genau hin. Leute, mal sehen, wenn die nächste Straße von Taiwan, wenn die das blockieren, na dann Prost Mahlzeit. Stimmt, und dann sieht's finster mit der... Oh, Leute, ich mag ja auch nicht drüber nachdenken. Ende.
Ja, ich weiß nicht, ob es mitbekommen hat. Lviv steht wieder mal unter russischem Beschuss. Ich hab's unten dran gehängt. Das ist da, wo Lift Ukraine eigentlich das Hostel hat und auch die Lager. Mit Sven habe ich noch nicht gesprochen. Ja, das sind einfach Scheißrussen. Und so viel zu dem Thema, geht doch einfach in die Westukraine, da seid ihr sicher. Ja, und weiter geht's mit niemanden, weil irgendwie scheint hier niemand irgendwie gerade was sagen zu wollen. Ich habe leider auch gerade den Faden verloren, weil ich noch was gucken musste. Ich kann weiter auf den Hessen schimpfen.
Also, Pummel, ich kann übernehmen, wenn du möchtest. Dann kannst du dich sortieren.
Ja, dann übernimm auch schnell.
Genau, dann erzähl ich noch ein bisschen was. Neben allen aber negativen nicht Nachrichten. Aber nicht
so negatives Zeug.
Guck dich, ich kann noch Gedanken lesen. Ich wollte nämlich gerade anfangen, neben allem Negativen gibt's ja immer auch was Positives. Zumindest aus meiner Sicht, so laienhaft, wie die natürlich auch ist, bin ja kein Militärexperte, aber zweiter Eindruck, der sich mir verfestigt, auch von verschiedenen, die ich so sehe, auch bestätigt, scheint ja doch zu sein, dass irgendwie die Ukraine zumindest mal in dem westlichen Teil der Front ja so ein paar Fähigkeiten entwickelt hat, dass sie im hinteren Bereich doch die russische Logistik extrem schädigen können. Die scheinen ja irgendwie nicht so richtig vorwärts zu kommen. Auch diese Initiative, die es da ein bisschen weiter Richtung Donetsk gegeben hat, die scheint ja, da wollten sie ja wohl vorstoßen, das ist ja auch irgendwie im Sand verlaufen. Und die Sanktionsmaßnahmen gegen russische wirtschaftliche Dinge, größter baltischer Hafen steht in Flammen, es hat wieder irgendeine Raffinerie getroffen und diverse andere Dinge. Da habe ich schon ein bisschen den Eindruck, als wenn die Initiative da gewechselt hat. So richtig viel konnte es zwar auch nicht machen, aber es scheint mal die Offensive, die Russen so frühjahrsmäßig machen wollten, um ihren Sommerdurchbruch vorzubereiten, das scheint ja irgendwie im Sand verlaufen zu sein. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das hat mich eigentlich ein bisschen Positives gestimmt, um das auch mal einzubringen.
Ja, ebenfalls positiv hat mich gestimmt, als ich heute Morgen ein Video gesehen habe von Master Putin, der jetzt zugegeben hat, dass seine Wirtschaft ein bisschen den Bach runtergeht. Sowas hat man doch immer wieder gerne. Man hat so richtig gesehen, wie schwer ihm das gefallen ist, das alles tatsächlich mal auf den Punkt zu bringen. Sowas ist herrlich. Und andererseits muss man natürlich auch sagen, die russischen Soldaten leiden immer mehr unter Moralverlust. Also die haben eigentlich gar keinen Bock mehr. Und das macht sich auch bemerkbar, weil sich immer mehr den Ukrainern ergeben oder aber anderweitig desertieren. Und natürlich wird der Militärapparat von Russland dementsprechend auch immer aggressiver, wenn sie welche in die Finger kriegen, die Ähnliches geplant haben. Konstanze.
Ja, dass die da jetzt an der Front, ich sage jetzt mal vorsichtig, Fortschritte machen, hängt damit zusammen, die haben ihre Mittelstreckenfähigkeiten erhöht. Also die haben jetzt nicht nur Kurz- oder Long Range, sondern tatsächlich die Mittelstreckenfähigkeit verbessert. Frag mich jetzt auch nicht, welche Drohnen das sind, die ja ein paar hundert Kilometer weit fliegen. Auf jeden Fall beschädigen die da die Logistik massiv. Und dann spielt natürlich auch die Starlink-Abschaltung da eine Rolle. Ja, also das ist, wie gesagt, also die Unterstützung für die Ukraine darf auf gar keinen Fall abbrechen. Also das wäre wirklich katastrophal. Bitte erst, wenn Russland zusammengebrochen ist. Aber die klammern sich ja auch noch. Der Witz ist, die helfen ja auch den Iranern jetzt mit Giran 2 und natürlich mit geheimdienstlichen Informationen. Und die Amis juckt das nicht. Zumindest spielen die das runter. Ja, erstmal Ende.
Ich habe das Gefühl, in Amerika wird sowieso im Moment so einiges gerne runtergespielt. Also irgendwie, jetzt habe ich ja vor ein paar Tagen auch eine Meldung gehört, wo ich dann wirklich auch drüber geschrieben habe, gibt es Karma? Die Margherita Simonyan hat wohl ordentlich Schicksalsschläge hinzunehmen. Also einerseits ist ihr Mann ins Koma gefallen, ihr Kind ist unheilbar krank und sie selber hat Krebs im Endstadium. Ich weiß nicht, ich habe von sowas keine Ahnung, aber wenn man denn dann einen Genozid so befeuert, wie sie es getan hat, vielleicht gibt es tatsächlich irgendeine Art Universum oder Karma. Tja, keine Ahnung, aber mein Mitleid hält sich gerade in Grenzen, weil die hat ja, glaube ich, auch ihre Finger schwer da drin gehabt mit den ukrainischen Kindern. Und daran sieht man mal, was dieser Krieg mit einem macht. Man sagt plötzlich Dinge, die man eigentlich gar nicht so sagen will. Reik.
Na, den hat die nicht erst seit kurzem, den Krebs im Endstadium. Das war vor ein paar Wochen, ich glaube Anfang des Jahres oder so, hatte sie ja einen Post auf allen möglichen Social-Media-Kanälen abgelassen, von wegen, sie bittet um Vergebung und wie halt das Internet so ist und vor allem die Ukraine-Unterstützer so sind, kam natürlich wofür und vergeben, vergiss es, hoffentlich leidest du in so einen Spaß. Also ich bin auch jemand, der sich um Krebspatienten kümmert mit teilweise, aber bei ihr muss ich sagen, hoffentlich ist es der Schlimmste, den sie haben kann. Ehrlich, die Frau ist so verpeilt durch ihre, keine Ahnung, Diktatur, in der sie lebt, da kann sie um Vergebung betteln und bitten, wie sie will, gibt's nicht. Nicht für solche Menschen. Ohne Witz, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ihr könnt mich dafür für einen schlechten Menschen halten. Für solche Menschen ist Vergebung nicht drin und einfach ist so. Ende.
Ja, sie war als Hetzerin schon sehr weit vorne. Also das muss man dann einfach mal festhalten. Wie man das Ganze sieht und ob man das so sagen darf, das muss, glaube ich, jeder mit seinem Gewissen vereinbaren. Aber wie gesagt, bei mir hält sich das Mitleid auch schwer in Grenzen, obwohl ich eigentlich sonst niemandem etwas Schlechtes gönne. Aber das haben die Russen ja wirklich eigentlich auch dadurch geschafft, weil ich meine, als die in die Ukraine einmarschiert sind, das war das eine. Aber was dann alles so kam, also Bucha, Issyum, Irpin, Mariupol, ich brauche es nicht alles aufzuzählen. Und wenn man dann tatsächlich in diesen Interviews hört, das ist alles richtig so und das haben die Ukrainer so verdient und was weiß ich, Ukrainer sind keine Menschen, das sind Tiere. Ja, dann wurde das natürlich auch immer weniger, dass man gesagt hat, okay, es sind nur Zivilisten und die können dann nichts dafür. Moni.
Ja, halli, hallo. Also ich muss sagen, ich bin über mich selbst wirklich häufig ja erschrocken, wenn ich lese, dass irgendwo Russen draufgegangen sind im Krieg, dass ich das geil finde, dass ich mich darüber freue. Also sowas war nie meine Art. Ich erwische mich dabei, dass es mir regelmäßig passiert, wenn ich solche Posts lese und denke, ach, wieder einer weniger. Und habe dann aber auch immer noch ein schlechtes Gewissen. Ich arbeite noch dran, das schlechte Gewissen, was die Russen angeht, loszuwerden. Ende.
Ja, weil man so nicht ist und so eigentlich auch nicht werden will. Aber wenn man sich mal mit anguckt, was da in der Zwischenzeit alles so passiert ist. Und ich bin einfach der Meinung, viele Dinge von denen, die da passiert sind, die sind mit dem allerschlimmsten Krieg nicht zu erklären. Ich muss in einem Krieg nicht einem Hund bei lebendigem Leib die Pfoten abschneiden und ihn an ein Scheunentor nageln. Ich muss keine 80-jährige Frau vergewaltigen. Ich muss keine Kinder erschießen. Das sind alles Dinge, die mit einem Krieg eigentlich gar nichts zu tun haben und die aber trotzdem von den Russen zelebriert werden.
Und wie gesagt, wenn man sich dann noch sehr hochnäsig dahinstellt und sagt, das muss alles so sein, dann darf man sich nicht wundern, wenn dann eben auch keiner mehr Applaus klatscht, wenn die irgendwo auftauchen. Also apropos auftauchen, die Tage habe ich auch ein Video gepostet, wie es aussieht, wenn die Russen nach Hause kommen, also vom Krieg und posttraumatische Belastungsstörungen niemand behandelt. Und das waren, glaube ich, noch 3 oder 4 sehr harmlose Gesellen. Also ich kann mir das Ganze auch noch wirklich schwerwiegender vorstellen, wenn die sich dann da ihren Kopf mit Wodka wegschädeln und sich plötzlich wieder mit Flashbacks im Krieg befinden und da auf die Zivilisten in Russland losgelassen werden. Und das ist auch etwas, wo ich sage, da kriegt ihr jetzt eure eigene Kost und dann kommt man damit klar. Also, tja, ich weiß nicht. Also, Moni, ich bin da voll bei dir. Man sucht zwischendurch doch immer wieder das Stück, was man mal hatte, wo man sagt, das sind alles Menschen. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, die brauchen ja nur nach Hause gehen. Die müssen ja nur aus der Ukraine raus, dann können sie ja leben. Also, ne, niemand sagt, ihr müsst da bleiben, keiner hält die fest. Einfach nach Hause gehen, dann könnt ihr da weiter, keine Ahnung, eure Frauen verprügeln, Wodka trinken, was Russen halt so machen. Und alles ist gut. Einfach nur die Ukraine verlassen. Und dann läuft das schon mit dem Nachbarn. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, das hat schon eine Menge mit einem gemacht. Und ja, man hat so einen gewissen Grundzorn. Den Zorn hat man nicht nur auf die Russen, sondern auch auf alle anderen, weil man hätte von Anfang an anders reagieren müssen. Kann mal eben jemand übernehmen? Ich bin sofort wieder da.
Jetzt war ich kurz weg. Wo wart ihr?
Dass du übernehmen sollst. Sie ist kurz weg.
Beim schlechten Gewissen, wenn die Russen sterben.
Boah, ich bin wieder da, weil wir hatten hier, ja, der Morpheus ist ja kastriert worden und eigentlich war er ein paar Tage brav. Und hat seinen Poppes in Ruhe gelassen, jetzt hat er doch dran geschleckt. Jetzt musste der heute so einen Trichter aufziehen. Und jetzt ist der mit dem Trichter, glaube ich, im Papageienzimmer unterwegs. Und ich habe gerade die Papageienkaffeemaschine gehört. Also das hört sich an wie eine Kaffeemaschine in ganz laut. Und das machen die immer dann, wenn die Angst haben, weil ich glaube, der kleine Trichterkater ist an dem Käfig vorbeigegangen. Und das fand Coco jetzt überhaupt nicht lustig. Also hat er sich mal kurz bemerkbar gemacht und ich konnte das Geräusch nicht so ganz deuten. Also alles wieder gut. Ja, Ille ist dran. Ille nehmen wir als Sprecherin ran. Wo ist sie denn? Moment, Ille, ich hol dich. Zack. So. Ille, Schatz, hau raus. Habe ich jetzt die Ille verbummelt? Ille? Ille, du musst das Mikro ausmachen.
Ja, es hat nicht gleich geklappt. Grüß euch. Was ich euch sagen wollte, habt ihr das mitbekommen, dass die jetzt etliche Russen gefangen genommen haben und dass die sich regelrecht weigern, wieder zurückzugehen? Habt ihr das mitbekommen? Und die haben denen auch mal erzählt, wie schrecklich die trainiert werden. Das ist ja, das muss man, die kriegen ja teilweise Wasserboarding, die werden geschlagen, die werden geprügelt, die werden regelrecht gebrochen, damit die für den Krieg so brutal und fies und ekelhaft werden, um dann so zu sein, wie sie dann sind. Es ist ja unfassbar, was die mit denen abziehen. Habt ihr das mitgekriegt?
Ja, mitgekriegt habe ich das immer wieder mal. Das geht ja schon die ganze Zeit so. Interessant finde ich einfach nur, dass die so brainwashed sind, dass die sagen, das ist genau so, wie Männer behandelt werden müssen. Also das ist, ich weiß nicht, mit dieser ganzen Mentalität kann ich nichts anfangen, in dem kompletten Land nicht. Ich habe auch immer das Gefühl, alle entwickeln sich so nach vorne und Russland marschiert Richtung Mittelalter irgendwie, alle Mann wieder zurück. Deswegen fand ich Selenskyj ja so lustig, als er gesagt hat, Putin schmeißt gerade Russland um 100 Jahre zurück. Vielleicht fühlt er sich dann wieder in seine Jugend versetzt. Fand ich schon ein bisschen lustig. Er hat doch dabei schallend gelacht. Also ich liebe diesen Mann, wenn er solche Nummern raushaut. Und ja, so ähnlich kann man das ja eigentlich bedenken, weil kein Internet mehr, jetzt nehmen sie Festnetztelefon. Selenskyj hat auch da gesagt, es dauert nicht mehr lange und dann machen sie hier wieder mit dem Telegrafen. Also ja, wenn die Russen das so mitmachen, man weiß es nicht. Also dass die nicht wieder zurück wollen, kann ich irgendwie nachvollziehen. Und ich habe es ja schon mal gesagt, es ist ja nicht so, dass die wie in Nordkorea komplett eingesperrt sind, sondern die Russen können ja eigentlich reisen. Und die sind ja auch nach Europa gereist und was weiß ich. Also die kriegen ja schon mit, dass es andere Leben gibt. Und jetzt sind natürlich manche von denen so gebrainwashed, dass sie das auch nicht mehr sehen. Aber einige sollen wohl schon ein bisschen grübeln. Und er hat sich da mit Sicherheit keinen Gefallen getan, den Russen jetzt das Internet zu nehmen und die auf Festnetztelefone zurückzuwerfen. Und auch im Fernsehprogramm wird ja nur noch gezeigt, was der Staat will. Und die Russen sind ja nun auch nicht blöd. Also Russen werden, glaube ich, dann empfindlich, wenn es um den eigenen Arsch geht. Und das passiert jetzt gerade. Und jetzt werden die alle wach und meckerig, aber nicht, weil sie den Krieg irgendwie scheiße finden, sondern weil sie einfach ihre Privilegien verlieren. Und das hat überhaupt nichts mit Verständnis zu tun oder mit irgendwas, was sie kapiert haben, sondern es geht damit, dass die eigenen ja luxuriösen Begebenheiten einfach eingekürzt werden. Also dementsprechend, ich gönne denen alles das, was sie momentan kassieren, ganz ehrlich, von Herzen. Ille.
Ja, ihr wisst ja, dass ich Familienmitglieder, die aus Russland damals geflohen sind, weil sie gesagt haben, die kommen mit dieser Politik nicht klar und so weiter, die aber immer noch leichte Verbindungen dahin haben. Und es gibt sehr, sehr viele Russen, aber die trauen sich nicht. Die trauen sich nicht aufzustehen, weil sie genau wissen, wenn sie ein Wort falsch sagen, dann ist Polen offen und Frankreich zu. Die werden ja nachts eingekascht und werden entführt und werden zusammengekloppt. Und manche kommen noch gar nicht mehr zurück, davon mal abgesehen, ja, je nachdem, wie sehr sie sich über Putin geäußert haben. Und deswegen hat er da auch unter anderem das Internet jetzt so gesperrt. Weil es gibt eine Bewegung, es gibt eigentlich eine relativ große Bewegung, aber sie haben keine Chance. Das ist einfach der Punkt, wo man halt auch immer wieder mal drüber nachdenken muss, dass diese Leute diesem Regime, wie jetzt auch die Iraner, einfach komplett ausgeliefert sind. Sie haben keine Chance. Wenn sie den Mund aufmachen, werden sie nachts gekascht und sie sind weg. Feierabend. Also halten sie alle den Mund still. Wenn die Kamera kommt, juhu, Putin, wunderbar, alles klar. Und dann gibt's die andere Sorte Russen und das sind halt die, wo damals meine Verwandten, also heißt angeheiratete Verwandten, geflohen sind, die das halt ganz toll finden, die sich da regelrecht aufgeilen und sagen, ja, bring mir die Kosmetika mit und wenn du alles, was du siehst, brech denen die Goldzähne raus und. Die gibt es natürlich auch und das sind die Gefährlichen, das sind diese Denunzianten, die regelrecht drauf lauern, dass wenn einer irgendwas anderes sagt, was nicht in deren Konzept ist, dass sie den dann sofort anhängen. Und das ist natürlich eine ganz schlimme Geschichte. Was mir aber daran gefällt, dass selbst die Putin-Getreuen, sag ich immer, wie du schon eben sagtest, Pummelzacke, mittlerweile dabei sind, weil ihnen die Fälle wegschwimmen, leichte Kritik zu äußern. Und ich hoffe, das ist mein ganz großer Wunsch, dass es doch eins oder zwei schaffen, das Volk dann so zu vereinen gegen Putin, gegen sein Regime, natürlich unter allergrößter Lebensgefahr im Untergrund, also quasi eine Resistance, dass doch das Volk sich immer mehr erheben wird. Das ist halt das, was wir hoffen, weil es ist Unruhe, die wird noch niedergeknüppelt. Wird ganz klammheimlich gemacht, so dass es die Welt nicht mitbekommt. Kann sie auch nicht. Das Internet ist sowieso dicht. Und ja, selbst Briefe werden jetzt mittlerweile schon untersucht. Wenn die sich Briefe hin und her und einfach so weggehen, ist auch nicht mehr. Es wird viel, viel mehr kontrolliert. Gerade die Wehrfähigen, die werden extrem kontrolliert. Die natürlich reich sind, die kaufen sich frei. Es gibt kein, neben Orban abgesehen, gibt es kein korrupteres Land wie Russland. Das müssen wir nun mal auch so sehen. Ja. Aber der ganz normale sag ich jetzt mal, Burschi vom Dorf, der jetzt sagt, ja, die Russen können mich am Arsch lecken, ich mach diesen Scheißkrieg jetzt hier nicht mehr mit, ich flüchte jetzt einfach mal, der hat das nicht so einfach. Wenn der an der Grenze steht, wird er schon gefragt, wo willst denn du hin, was machst denn du, wieso, weshalb, warum? Du bist im wehrfähigen Alter, so einfach haust du hier nicht ab. So, Ende.
So, ich habe hier in den Kommentaren, also wir sind scheinbar nicht alleine, der Jürgen schreibt auch, manche Menschen haben bei mir den Status Mensch einfach verloren. Und Corona schreibt, jeder bekommt, was er verdient. Ja, also wir sind da nicht ganz allein. Ich glaube, bei einigen von uns hat sich was getan, was diese, was sagt man, Nächstenliebe, wie bezeichnet man das, betrifft. Also ich weiß nicht, also ich bin ja immer wieder diejenige, die die Frage stellt, warum kann mir keiner Russland erklären? Und schon kommt dann immer, boah, Pummel, es ist halt so, dass die nicht anders können, weil die sind alle gehirngewaschen. Ja, das verstehe ich ja alles. Ich verstehe einfach nur das ganze, komplette Land nicht. Also irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie es so weit kommen konnte. Ich weiß nicht, wie er das alles so schaffen konnte. Und ich weiß nicht, warum die alle irgendwie, naja, gut, vielleicht stelle ich mir das auch alles viel zu einfach vor, aber ich sag mal so, wenn mit einem Mal ganz viele aufstehen, dann ist ja vielleicht auch selbst in Russland irgendwas zu schaffen. Weil ich immer noch, ja, ich reite darauf rum, als Nawalny beerdigt wurde, konnten sie auch alle hingehen. Also ich begreife das nicht. Das ist, da fehlt's mir dann einfach ein Stück weit. Konstanze.
Ja, es gibt einen Spruch, wie es im Walde reinschallt, so schallt es auch raus, ne? Wenn man denn halt sieht, was die für Brutalitäten vollkommen hemmungslos und mit wachsender Begeisterung, mit ausuferndem Sadismus da veranstalten, ja, dann wundert mich das gar nicht mehr, dass man da halt eine Art Hass entwickelt oder Verachtung. Also wie gesagt, noch ist das bei mir jetzt nicht so, wenn ich Videos sehe. Ich habe neulich erst wieder gesehen, da hat einer, ein Russe seinem Soldatenkumpel eins übergezogen, über den Schädel, also hat den umgenietet und dann sich selber. Und dann noch ein Video, da war ungefähr dasselbe. Da hat einer dem anderen eine Granate um die Ohren gehauen und ist dann natürlich selber auch mit draufgegangen. Also, es berührt mich nicht, weil es Russen sind. Und das ist eigentlich schon erschreckend, ne? Aber, Gott sei Dank ist es jetzt noch so, dass ich mich nicht drüber freue, aber ja, also die haben bei mir auch überhaupt kein Mitleid mehr. Und mit der Simonian auch, das juckt mich überhaupt nicht. Ich glaube auch, wer anderen Menschen das antut, was die Russen antun, anderen Menschen antun, die tun sich das ja auch selber an. Das ist ja das Auffällige daran, ne? Die haben keine Empathie verdient. Da setzt bei mir die Empathie auch komplett aus. Und ich bin wirklich ein extrem empathischer Mensch. Ja, Ende.
Ich habe es einfach auch zu oft gesehen, dass selbst wenn nur zwei Soldaten irgendwo sind, dass sie da ihren komischen Sadismus frönen. Und das ist mit Sicherheit nicht damit zu erklären, dass da irgendein Kommandant hintersteht und denen das befiehlt. Also es ist einfach zu oft vorgekommen, dass einzelne Soldaten in die Dörfer einfallen und da trotzdem diese Nummern abziehen. Also muss ich diesen Soldaten unterstellen, dass sie selber das so wollen. Und ganz ehrlich, also sich ein Leben lang damit rausreißen, dass Putin Gehirnwäscher ist, Ille.
Nicht falsch verstehen. Ich entschuldige in keinster Weise, was die da machen. Und
nein, das habe ich auch nicht angenommen. Das habe ich auch nicht angenommen.
Und ich sage auch, zu von 100.000 sind 70.000 bis 80.000 ganz locker, ganz fiese Knöppe, weil sie es halt wirklich nicht anders gelernt haben. Das ist die russische Seele. Ja, wir haben das jetzt zu tun, weil der und der das irgendwann gesagt hat und weil sie auch im Innersten, ja, wie soll ich sagen, ich meine, das ist ja nicht normal, jeder zweite Russe verkloppt seine Frau. Da haben wir es doch schon. Wo sind wir denn? Ja, Mitleid, ja, hein. Ich sag mal, ich habe da jetzt nicht unbedingt einen Abgang, dass ich sage, wow, jetzt ist der wieder tot und toll. Ich sag dann auch, Mensch, du arme Sau, wenn du wüsstest, wie gut du eigentlich hättest leben können, wenn es diesen scheiß Putin nicht gäbe. Und wem ich wirklich den Tod und alles Schlimme, was nur in dieser Erde zu kriegen ist, wünschen würde, wäre halt dem Putin und seinem ganzen Getreuen. Und Getreuen meine ich den inneren Zirkel. Weil das sind die wenigen welchen, die ganz, ganz schlimm sind und die so viel Unheil über ihr Volk gebracht haben, wie das überhaupt gar kein Mensch sich vorstellen kann. Und das wird Jahrzehnte dauern, das wieder rauszukriegen. Man muss halt natürlich auch sehen, der Russe ist ein Schmelztiegel von vielen Ideologien, angefangen von Muslimen bis zur russisch-orthodoxen. Aber was sie alle merkwürdigerweise vereint, ist der Hass auf Juden. Nach wie vor, war schon immer, wird auch immer so sein. Deswegen hat auch Putin einen gewissen, gerade durch diesen Dugin, dieses Arschloch, oder Dugin, ja, so einen Wahnsinnsprass auf den Zelensky entwickelt, weil die alle sagen, die Juden und wobei Zelensky das überhaupt nicht praktiziert, davon schon mal abgesehen. Aber dieser Schmelztiegel, den hältst du vom Prinzip her auch nur mit Brutalität zusammen. Jetzt mal ganz rein emotionslos, nur rationell gedacht. Und dass dann aber letztendlich sowas rauskommt. Und meine Hoffnung ist, dass das, was der Putin gesät hat, irgendwann auf ihn selbst zurückkommt. Und zwar in voller Montur, dass wirklich etliche aufstehen und sagen, so Freundchen, jetzt bist du dran. Das wäre mein Wunsch. Ende.
Ja, man kann ja auch sehen, wie schnell das manchmal geht. Also in Russia Today gibt es ja jetzt die ein oder andere Stimme, die Putin auch mittlerweile schon also verurteilen und sagen, das ist einfach, der kriegt gar nichts mehr auf die Reihe. Es kann also ruckzuck passieren, dass sich der Wind ganz schnell dreht. Und ich empfehle euch wirklich nochmal die Reportage von Arte, wo einfach nur Telefonate eingeblendet werden, die russische Soldaten mit ihren Familienangehörigen in Russland führen. Also es ist jetzt keine Reportage im eigentlichen Sinne, da passiert nicht viel, sondern man sieht einfach nur immer eingeblendet, was die sich da erzählen am Telefon. Aber eine Reportage, die es in sich hat, wirklich. Also guckt sie euch mal an, da fällt einem nichts mehr zu ein, also so gar nichts mehr. Und wie viele gehässige Weiber da am Ende sind, die eigentlich ihre Männer, die selber schon sagen, ich glaube, das ist hier nicht richtig, was wir hier machen, die dann aber anstacheln, was stellst du das in Frage, du Schlappschwanz, bring mir Turnschuhe mit und bring mir Jogginganzüge mit und Fernsehen und was weiß ich. Also viele russische Soldaten rufen zu Hause wirklich an und sagen, das ist hier nicht richtig, wir sollen Kinder abschlachten, ich kann das nicht, ich will das nicht. Und die Weiber, die heizen die richtig an und bezeichnen sie dann als Schlappschwanz und Angsthase. Also das ist schon eine Reportage, die man sich mal ziehen sollte. Ja, wie gesagt, da passiert nicht viel, aber es sagt sehr viel über gewisse Russen aus. Und Illa hat natürlich recht. Also andererseits gibt es natürlich auch Russen in Russland, die den Ukrainern helfen, über die Grenze zu fliehen und so weiter und so fort. Aber ja, die dürfen sich natürlich auch nicht erwischen lassen. Also dann ist wahrscheinlich direkt Zampano in Russland. Ille.
Ja, das wollte ich gerade erzählen. Und zwar meiner Familie, die eine, die ja da eingeheiratet hat mit ihrem ganzen Clan da, die hat ja noch 3 Cousinen und mit denen hat sie jetzt, was heißt jetzt, ist auch schon wieder 1,5 Jahre her, den Kontakt abgebrochen, weil, wie du eben sagtest, die Weiber sind die Schlimmsten. Das muss man sich vorstellen. Die sitzen dick und brätzig zu Hause und machen sich ein Lenz, gehen fremd und was weiß ich nicht alles und jagen ihre Männer wegen dem Geld und ihre Söhne, ihre Mütter jagen ihre Söhne wegen dem Geld, was jetzt auch nicht mehr so fließt, davon schon mal abgesehen, deswegen sind die jetzt auch so sauer, in den Krieg. Das muss man sich mal vorstellen. Also diese Weiber sind wirklich die allerallerschlimmsten. Sowas habe ich noch nie erlebt. Aber so sind sie. Die sagen ja auch, zumindest aus meiner Familie, die sagen auch, eine russische Frau, die sieht immer gut aus. Die lächelt immer, die macht auch Sex immer dann, wenn der Mann das gerne möchte. Und im Grunde genommen verheizen und verkaufen sie die, wie sie es gerade nötig haben. Wie sie es gerade brauchen. Grauenvoll. grauenvoll. Ende.
Ja, aber da sieht man schon den Widerspruch in diesem Land. Also auf der einen Seite sagt man, die Russen verhauen ständig ihre Frauen. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Russen dann ihre, in Anführungsstrichen, Schlappschwänze anstacheln, da noch mehr Gräueltaten zu begehen in der Ukraine, weil sie das einfach total geil finden. Also es ist schon wirklich, also in der Reportage ist zum Beispiel auch eine, er erzählt, dass er eine Familie mit Kindern abschlachten musste und sie sagt ihm am Telefon, das macht mich total geil, erzähl mir da mehr von. Und da wird mir einfach richtig speiübel. Und dann diese Wut, die die auf die Ukrainer haben, weil die Ukrainer alles haben, weil auch Telefonate in der Reportage, du kannst dir das nicht vorstellen, die haben hier ein Flachbildfernsehen und die haben alles, was man braucht. Und dann hörst du dir die Weiber an, ja, das nimmt denen das alles weg und so, wir haben das auch nicht. Warum sie das nicht haben, das scheinen sie aber nicht in Frage zu stellen. Also Ukrainer sind dann einfach schuld an allem und warum haben die so viel und wir haben nichts. Und da hört das Denken dann auch schon auf, da ist dann schon Feierabend. Dirk.
Ja, dazu muss ich nochmal sagen, was man einfach berücksichtigen muss, gibt es auch ein gutes Buch drüber, ist, dass die Russen einfach, und so, ich urteile ungern über ein ganzes Volk, ganz pauschal, es gibt auch Ausnahmen, aber es ist schon so, dass die Bevölkerung ja seit Zarenzeiten mit einer erheblichen Gewaltsozialisierung lebt. Und das ist ja nun schon sehr, 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 sehr lange. Und deswegen sind viele Dinge, die für uns völlig unverständlich sind, sind für die eben gar nicht so weit weg. Und aus meiner Sicht hat das zur Konsequenz, dass alle Ideen, die wir so in der Zusammenarbeit mit Russland hatten, so nicht funktionieren. Aus meiner Sicht muss Russland, ja, Containment, sagen die Militärleute immer dazu, die müssen halt via Abschreckung und mit intensiven Mitteln müssen die einfach eingezäunt werden. Und sobald sie irgendwie ihre Grenzen überschreiten, muss das Konsequenzen haben, weil die, wenn es da Regime Change wird es da nicht geben. Also die brauchen sehr, sehr lange, wahrscheinlich mehrere Generationen, um wieder zu normalen Verhältnissen zurückzukommen, wenn es denn überhaupt so ist. Die werden nie so ticken wie wir. Das ist halt so. Nicht alle, wie immer, ne? Pauschal ist immer falsch, aber es ist einfach so, diese Gewaltsozialisierung, die sich ja, wie gesagt, es gibt jemanden, einen russischen Autor, der sehr lange in Berlin lebt und das sehr eindrücklich dargestellt hat, so im Podcast drüber, das ist einfach so tief rein verdrahtet, von frühesten Kindesbeinen an, es fängt halt in der Schule an, bist du Loser oder bist du Opfer oder bist du Täter und so weiter, das muss zwangsläufig zu solchen Gewaltausbrüchen kommen, die gehören quasi systemimmanent mit dazu. Das muss man immer wissen, um das halt auch zu verstehen. Das heißt, in ihrer Welt ist das gar nicht so besonders, in unserer Welt schon. Und weil wir ja nicht wie die wollen, das ist für mich ein ganz wesentlicher Grund, weswegen man eigentlich dieses ganze Wandel durch Handel und ja, die Sicherheit Europas geht nicht ohne Russland, weil das eben einfach völliger Bullshit ist. Das muss anders gehen, weil da einfach ganz viele sind, die so sozialisiert sind. Und das wird mit Putin nicht aufhören. Das wird immer weitergehen, weil einfach eine große Teil der Gesellschaft da einfach so sozialisiert sind. Und wenn ich eins in meinem Berufsleben mit viel Internationalität gelernt habe, der Macht der Sozialisierung, kann man nur sehr schwer in großer Zahl entkommen. Ende.
Und der Reik. Reik?
Ja, Mikro aufmachen, ich weiß. Ja, noch ein paar Dinge. Wegen den russischen Frauen, was hier jemand angesprochen hat, dass die so immer zu Hause hübsch sein müssen. Ja, es gibt ja auch nur zwei sehr erfolgreiche Exporte aus Russland. Das sind Katalogfrauen und Pornodarstellerinnen. Mehr exportieren die nicht. Entschuldigung, wenn ich so direkt bin. Dann hier mit nochmal bei den Amis. Die haben jetzt auch langsam so wirklich langsam machen sie gute Miene zum bösen Spiel. Ihr kennt ja sicherlich alle noch die Vorwürfe, die Trump gemacht hat, wenn man Harris wählt oder so, ne? Staatsverschuldung verdreifacht, die Wirtschaft würde absacken, Gaspreise, also hier Benzinpreise werden extrem in die Höhe schnellen und wir wären im Krieg mit Iran. Also alle, die jetzt Kamala gewählt haben damals, sagen, ja, die hatten recht, es ist tatsächlich eingetreten. Ich habe Kamala gewählt und alles, was er gesagt hat, ist eingetroffen. Ich finde das herrlich, wie sie es jetzt einfach dazu nehmen, um da irgendwie noch ein bisschen lustig draus zu machen. Ist ja genauso wie vor kurzem, da ist ja irgend so ein Typ gestorben, der wohl beim FBI war und Veteran und Purple Heart, und Trump hat ja so einen übelsten Post rausgehauen, dass er froh ist, dass derjenige tot ist. Wie war das noch, als Charlie Kirk erschossen wurde? Da haben sie alle, die den gefeiert haben, den Tod von ihm, als Arschlöcher und unamerikanisch bezeichnet. Was hat der Draft Dodger jetzt dazu zu sagen, dass er selber den Tod von jemandem feiert? Und dazu muss ich auch sagen, es gibt mit Sicherheit eine Möglichkeit, die Amerikaner zu entschulden. Diese mehreren Trilliarden, die da Staatsschulden haben. Macht einfach ein Schild hin, $100, um auf Trumps Grab zu pissen. Die Staatsschulden sind in ein paar Tagen geklärt. Wird so kommen. Also wäre so. Wird keiner machen, aber es wäre so.
Ende.
So, ich habe die Reportage mal unten in die Kommentare gehängt, also für die Leute, weil Udo hatte gerade geschrieben, wie heißt die. Brauchst jetzt nicht mehr suchen, ist direkt in den Kommentaren, kannst du die wegfischen. Konstanze.
Ja, bei Trump und seiner Entourage fällt mir immer mehr auf, die übernehmen wirklich die Masche von den Russen. Alles das, was die anderen vorwerfen oder vorgeworfen haben, machen sie selber. Ja, die regen sich auf, dass da einige den Tod von Charlie Kirk gefeiert haben. Jetzt feiert Donald Trump den Tod von diesem Müller. Ja, der war Republikaner übrigens. Und der ist vom Generalstaatsanwalt damals beauftragt worden, Untersuchungen gegen Trump einzuleiten, wegen der russischen Einflussnahme bei den Wahlen. Und deshalb ist ja bei Trump halt so in Ungnade gefallen. Und ja, irgendwas wollte ich noch. Verdammt. Ach so, das wollte ich noch sagen, Raik. Das stimmt mit dem DRS. Die Eis ist zurzeit noch durch diesen Big Beautiful Bill abgesichert, aber eben auch nicht ewig, ne? Also das wird ja auch nicht ewig reichen. Also die brauchen auch die Finanzierung über kurz oder lang. Aber im Moment sind die noch abgefedert durch dieses Geld vom Big Beautiful Bill. Oh. Wer sich das hat einfallen lassen, ja, wer wohl. Erstmal Ende.
Jo, und jetzt weiß ich nicht, ob es funktioniert hat oder nicht. Chris, bist du Sprecher?
Oh ja, ich glaube. Schönen guten Abend, ich bin ein bisschen später zugekommen. Nee, ich habe nur jetzt begonnen zuzuhören irgendwie, als es über Russland ging, irgendwie um deren Hauptexportprodukte, die Raik gerade so dargestellt hat. Da muss man vielleicht noch anfügen, irgendwie, sie haben bisweilen sehr gute Wissenschaftlerinnen. Aber das ist so, dieser Blick auf Russland, auf die Sozialisation und wie die zum Beispiel, also die Frauen jetzt mit ihren Männern umgehen, das hat dann noch einen anderen Blick irgendwie, den glaube ich, viele immer wieder vergessen. Da hört man dann immer irgendwie, ja, Russland wird zusammenbrechen, also das werden sich die Russen zu Hause nicht bieten lassen, wenn die Lebensverhältnisse noch schlechter werden, etc. pp. Die Leute vergessen, woher die russische Gesellschaft kommt. Die kommt aus jahrhundertelanger Unterdrückung. Die sind daran völlig adaptiert. Ihre gesamte Sozialstruktur basiert darauf, also auch, dass man jetzt auch irgendwie die Frauen mit ihren Männern da umgehen, etc. pp. Und dieser Glaube, dass die russische Gesellschaft zusammenbrechen wird, aka die Politiker stürzen wird, ich glaube, davon müssen sich die Leute ganz weit verabschieden irgendwie, weil jeder, der das hier im Westen so behauptet, hat immer westliche Gesellschaften im Sinn. Und das ist einfach nicht vergleichbar mit der russischen. Und von daher, das wollte ich nur anmerken, weil das für mich immer so eine Misconception ist, die ich immer wieder höre, dass dann immer wieder darauf gehofft wird, die russische Gesellschaft würde schon dann irgendwann so unzufrieden sein, dass die Politik einknicken müsste oder aber übernommen im Sinne von abgeschafft, ermordet und replaced durch eine neue, dass das dann irgendwann stattfinden würde. Das wird, glaube ich, so in meiner Lebzeit, glaube ich, mit Putin nicht passieren. Aber soweit erstmal. Danke, Ende.
Ja, da schließe ich mich dir an, das glaube ich allerdings auch nicht, weil man hat ja am Anfang des Krieges auch immer auf die Mütter gehofft und dann hat man einige Reportagen gesehen, wo die Mütter total stolz auf ihre toten Söhne waren. Also ich habe da auch nur wenig Hoffnung, dass da was passiert. Konstanze?
Ja, das ist richtig. Ich möchte eigentlich in dasselbe Horn wie der Chris stoßen. Der Putin, das ist ja nicht alles Putins Schuld. Das ist, der ist ja im Prinzip nur das Symptom der russischen Gesellschaft. Wenn es da jemals einen Aufstand kommt, zu einem Aufstand kommen sollte, dann wird es eher durch die Eliten kommen. Dass die halt wirklich jetzt ihre Knete komplett in den Bach runterfließen sehen. Und deshalb da vielleicht irgendwas anzetteln. Diese Internetabschaltung und Telegram-Abschaltungen, das ist ja auch nicht unbedingt ein Zeichen von Stärke. Das zeigt eigentlich, dass es da schon ziemlich dolle Risse gibt. Weil es ist klar, wenn man alles abschaltet, dass das dann einige Bürger nicht gerade zufriedenstellt. Vor allem, man schießt sich ja auch direkt damit ins eigene Knie. Da gehen ja etliche Wirtschaftszweige dran krachen, weil halt das Internet nicht funktioniert. Immer mehr, weil ja auch die Steuern erhöht, also da spielt vieles zusammen. Die Steuern sind ja da auch erhöht worden, also viele kleinere Unternehmen, Restaurants und sowas, die machen ja da ziemlich dicht alle, weil die zivile Wirtschaft wird da komplett erwürgt, sage ich mal so, weil alles in den Krieg fließt. Und ja, wie gesagt, wenn da was kommt, wenn da was passiert in Form von Aufstand, dann kommt das durch die Eliten. Und ja, Prigozhin hat ja zum Beispiel als erster da einen Aufstand geprobt und der zählte ja mehr oder weniger mit zu den Eliten. Aber was mit dem passiert ist, kennt man ja nur zur Genüge. Und dann wollte ich noch was sagen und schon wieder der verdammte rote Faden. Also Hessen kriegt halt einen Haufen Feen von mir. Ende.
Den Faden sammel ich gleich ein. Für Hessen war heute frech, der kriegt keine Fäden. Vielleicht schenke ich ihm die zu Ostern. Man weiß es noch nicht. Chris?
Also ich glaube, die Konstanze irgendwie, die sponsert hier den ganzen Pullover. Ne? Und ich glaube, der ist inzwischen auch 2,4 Kilometer lang geworden mit ihren roten Fäden. Ich weiß nicht. Ja, also ich...
Vielleicht strickt der Hessen ja auch einen Tunnel bis nach Russland. Man weiß es nicht.
Ach so, du meinst, damit Konstanze und ich dann so als Stoßtrupp irgendwann im Kreml auftauchen?
Ja, ihr müsst dann allerdings... Irgendeiner hat ihr Mikro an. Ihr müsst dann allerdings die Moni mitnehmen, weil die Moni will ja den Kreml noch in Brand stecken. Also die müsst ihr mitnehmen.
Auf die Tour nehme ich jeden mit.
Machen wir mit.
Ille, ich glaube, du musst mal das Mikro ausmachen, weil man hört den Hall irgendwie bei uns hier im Chat. Im Space. So, jetzt weiß ich aber selber nicht genau, worauf ich raus wollte.
Kein Mikro an.
Oh, okay, bei mir bist du nämlich diejenige, wo das so angezeigt wird, aber das ist dann wahrscheinlich wieder so ein Twitter-Glitch. Jetzt wollte ich auf die Konstanze antworten, beziehungsweise was ergänzen. Jetzt habe ich es selber vergessen. Ich melde mich später.
Vielleicht war das Stück von dem Stricktunnel, was noch fehlte, um die russische Grenze zu passieren. Man weiß es nicht. Der Dirk ist dran. Bitteschön.
Ja, moin. Trennt euch wirklich davon, dass da in Russland da irgendeiner tatsächlich aufbegehrt. Nach all dem, was ich auch aus dem Dunstkreis Deutsch-Russen hier mitbekomme, die setzen alle auf Sieg. Die glauben auch immer noch, dass Putin das machen kann. Und die stehen da auch mehrheitlich weiterhin dahinter. Ja, wenn Putin oder solange Putin den Eindruck vermitteln kann, dass es die Chance zum Sieg gibt, wird da niemand aufbegehren. Und bei den Eliten habe ich auch so ein bisschen meine Zweifel aus dem ganz einfachen Grunde, dass was Putin ja als erstes gemacht hat, er hat ja alle Oligarchen gezähmt. Ne? Also die waren ja die, ich sag mal so in der Jelzin-Zeit die Macht in der Hand hatten. Und wer da nicht konform ging, den hat er ja in Grund und Boden geklagt. Da ist ja auch dieser eine Gorodkowski oder wie der hieß, weiß ich nicht, den er da richtig medienwirksam da verurteilt hat. Und wer heute das Wort erhebt oder nicht liefert, was er zu liefern hat, wir sehen es ja immer wieder, da wird dann Tee getrunken, die gucken aus dem Fenster, wahlweise fallen sie aus dem Krankenbett. Also ich glaube, in so einem Szenario wird da kaum einer aufbegehren. Dann setzen sie lieber auf ihren Präsidenten, dass er da zum Ziel kommt. Und ich glaube, dass die da einfach mehrheitlich da tatsächlich dahinter stehen. Also ich sehe es zumindest hier so unter den Deutschrussen. Die sagen eigentlich auch alle, ja, der wird das schon irgendwie machen.
Also ich kann so nicht arbeiten. Ich habe jetzt wirklich Bilder im Kopf, wie so ein riesenlanger Strickschlauch von Deutschland nach Russland verlegt wird und der Chris mit der Konstanze und der Moni da durchrobben. Moni mit so einer Fackel in der Hand so hinten ran und dann geht das los, die wilde Fahrt. Das ist einfach so, ehrlich jetzt mal. Ich kann mit euch nicht arbeiten, das geht nicht. Nehmt den Reik mit, der kann dann auch noch da irgendwie so ein paar Sachen in die Luft sprengen. Wenn, dann muss sich der ganze Gang auch lohnen. Vor allen Dingen lustig, dass man in einem Stricktunnel glaubt, keiner sieht einen. Das ist auch schon schön. Zumal die Fäden ja die Farbe rot haben. Aber nun gut, wie auch immer. Reik, bitteschön.
Ja, dann denken die nur, wir haben die roten Linien weiter vorverlegt, mehr nicht. Und die haben, ist ja egal. Was Dirk jetzt vergessen hat.
Die Grenze in Georgien, hier sind jetzt unsere roten Linien 30 Zentimeter weiter vorne als gestern.
Welche Todesursache jetzt Dirk vergessen hat, ist, dass die auch aus Versehen auf ein ganzes Makarov-Magazin fallen. Komischerweise. Chris, ich gebe dir da vollkommen recht, dass Russland sehr gute Wissenschaftlerinnen beziehungsweise die Sowjetunion damals sehr gute Wissenschaftlerinnen hervorgebracht hat, auch sehr gute Wissenschaftler, Konstrukteure, Erfinder. Weißt du aber, aus welcher sowjetischen Teilrepublik die meisten von denen kamen?
Aber natürlich.
Also ihr könnt jetzt gerne alle mitraten, wo sie herkamen. Sie kamen aus der Ukraine. Die brillantesten Köpfe der Sowjetunion. Ist so. Sikorsky, die ganzen Atomphysiker, Panzerentwickler, Flugzeugbauer, die meisten waren tatsächlich aus der ukrainischen Sowjetrepublik. Ist einfach so. Kharkiv und Kramatorsk, große Traktorenfabriken, die dann Panzer gebaut haben. Also das Brain war immer die Ukraine. Deswegen waren die so sauer, als die Ukraine 1991 ihre Unabhängigkeit erklärt hat, weil da war auf einmal alles weg, was da Brain hatte. Ja, das ist halt das Problem, was die Russen auch haben. Den Brain Drain, den sogenannten, also das Weggehen der Hochgebildeten. Wo studieren denn die Russen ihre ganzen Kurse? Ja gut, an der Moskauer Universität, aber nicht nur. Die meisten sind über Europa verteilt. Die studieren in Dresden an der TU, in München an der TU, in Heidelberg und wie die alle heißen in Deutschland. Dann hast du noch Cambridge, Oxford, Frankreich weiß ich jetzt gerade keine Elite-Universität, aber auch in den USA studieren die alle. Die sammeln sich dort Wissen an, kommen dann aber nicht zurück, wie es die Russen ja gerne gehofft haben, weil sie sehen, ja, hier im Westen, im bösen Westen kann ich leben, arbeiten, meinen Studiengang machen und kann mir dann alles Mögliche leisten. In Russland ginge das nicht. Dann haben sie dann ihre Plattenbauwohnung mit einem Klo für drei Etagen. So ungefähr. Ende.
Ja, das ist auch so ein Ding, dass es das heutzutage noch gibt. Jetzt ist der Chris dran.
Ja, und da hat der Reik völlig recht. Also tatsächlich ist der Großteil sowjetischen, russischen Brains irgendwie saß tatsächlich in der Ukraine. Also zumindest was irgendwie Hochtechnik, Raketentechnik und ähnliches anging. Die Maria, die erzählt ja auch aus London, oder die Maria Drutzka, erzählt ja auch aus London irgendwie an den Unis, die sie da kennt, auch an ihrer eigenen. Da gibt es die ja auch überall. Ne? Also da sitzen auch die Russen mit drin irgendwie und studieren. Eben schön vor sich hin, werden dann da ausgebildet, kommen dann nach Hause. Das ist wie mit den Chinesen, dasselbe in Grün. Na, die werden bei uns hier ausgebildet, nehmen von uns den Technologietransfer sozusagen mit, sitzen dann hier noch in irgendwelchen Unternehmen drin und nehmen da auch noch Insiderwissen mit und noch ein paar Betriebsgeheimnisse und machen dann ganzen Kram dann zu Hause weiter. Ja, ich wollte aber auch nochmal zurück irgendwie von wegen die russische Bevölkerung irgendwie. Die letzten Umfragen, die ich gesehen hatte, irgendwie waren 84% der Russen waren dem Krieg gegen die Ukraine positiv eingestellt und gegenüber Putin. 84%, das sind Straßenbefragungen gewesen. Also ich glaube, da muss man nicht immer davon sprechen, irgendwie, wir dürfen nicht so pauschal sein. Ja, ich will da nicht pauschal sein, ich bin da auch nicht pauschal, ich habe die 16%, die da nicht drin erfasst sind, irgendwie im Kopf, aber 84% irgendwie charakterisiert für mich die russische Föderation Orkland. Von daher, das ist für mich nicht mehr pauschal. Wenn ich mir dann überlege, mit den Messengern alleine zum Beispiel. Stellt euch das doch mal vor, das würde hier bei uns in Deutschland passieren. Die würden Telegram abschalten, die würden WhatsApp abschalten und die würden uns einen Messenger vor die Füße knallen und sagen, das ist der einzige, den ihr noch benutzen dürft. Nichts anderes. Und in dem seid ihr komplett kontrolliert. Da ratet mal, was hier los wäre. Und da meine ich gerade mal so im Osten Deutschlands, weil gerade die ganzen Rechtsausleger, die würden da besonders freitreten. Ne? Da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass da Teile zu den Waffen greifen und wir plötzlich Rechtsterrorismus an jeder Ecke plötzlich aufpoppen sehen, weil sie dann den Staat direkt angreifen, weil das gegen ihre organisierenden Infrastrukturen dann geht, weil die leben darin. Und die andere Geschichte, was bei uns auch nicht funktionieren würde, wäre, das haben wir ja immer wieder schon gesehen, in Rüstungsbetrieben in Russland, wir haben immer wieder davon gehört, es poppte kurz hoch und eine Woche später war alles still, alles tot. Löhne von Arbeitern in Rüstungsbetrieben. Ja, die haben monatelang keinen Lohn bekommen. Weil, ich glaube, Dirk hat es auch schon mal ausgeführt, irgendwie, wie Rüstungsbetriebe dann bezahlt werden. Die kriegen einen Auftrag vom Staat. Der sagt ihnen, wir bezahlen euch das, aber ihr müsst erstmal alles vorfinanzieren. Von uns kriegt ihr nur 10%. Den ganzen Rest bis zur Endfertigung, also bis zur Auslieferung der gesamten Produktmenge, bekommt ihr nichts mehr. Das Geld bekommt ihr erst dann, wenn die letzte Ware bei uns angekommen ist. So, in der Zeit haben diese Firmen natürlich kein Geld mehr. Und dementsprechend, das ist der Grund, warum ganz viele Rüstungsbetriebe ihr Personal monatelang nicht mehr bezahlen konnten. Und das wohl auch im Moment weitgehend immer noch zu vielen Teilen nicht können. Nur, wir hören nichts mehr von. Das taucht immer wieder mal kurz auf, ist für 2, 3, 4 Tage kurz in den Medien auch so als Kurzmeldung drin und dann verschwindet es. Und auch das kann ich mir in, ich sag mal, westlichen Demokratien, westlichen Zivilgesellschaften nicht vorstellen. Also zum einen, dass es so ruhig wäre und zum anderen, dass das überhaupt passiert. Und das dulden die Russen. Das sind sie gewohnt von ihrem Staat. Ja, das ist ihre Geschichte. Sie lassen sich da am Nasenring durch die Manege führen irgendwie, alles für den starken, vielleicht wieder erstarkenden, endlich starken russischen Staat, den sie so vermisst haben, den russischen Bären, damit sie selbst ein Selbstwertgefühl haben, dass ihre Gesellschaft, ihr Land ein gutes Land ist, ein großes Land, ein mächtiges Land ist. Und unter dem Aspekt tolerieren die wahnsinnig viel und wenn dann auch noch die Repression dazukommt, dann sieht man es irgendwie, dann wird es plötzlich ganz still. Und trotzdem stehen sie dann in den Umfragen immer noch hinter ihrem Führer, hinter ihrer Politkaste etc. pp. Und Dirk hat das auch richtig gesagt, irgendwie die Eliten sind von Putin im Grunde entweder ausgelöscht worden, also diejenigen, die ihm wirklich gefährlich werden konnten, und diejenigen, die die Gefahr erkannt haben, die halten den Mund. Die halten wirklich den Mund. Und da wird es auch nicht von den Eliten zu einem Umsturz kommen, weil dann müssten sie ja intern, innerhalb Russlands, müssten sie diesen Umsturz organisieren. Und was Putin kann als alter KGB-Mann ist, er hat dieses Land im Griff. Er hat auch seine Eliten im Griff. Er weiß auch, wie das funktioniert und er weiß auch, wie ein Umsturz funktioniert, weil das sind die Dinge irgendwie, an denen er wahrscheinlich mit dem KGB maßgeblich mit dran gearbeitet und geplant hat. Von daher, wenn also irgendwas in Richtung gewaltsamem Umsturz kommen sollte oder Regime-Change, um dieses Wort mal wieder zu benutzen, dann muss das von außen kommen. Denn innenpolitisch, glaube ich, hat Putin das wirklich eisern in der Hand. Und die Überwachung dürfte so gut sein, dass tatsächlich jeder, der da zu einer Bedrohung aufsteigt, also aus dieser Masse der Unzufriedenen, 16%, da aufsteigt, wird von ihm sofort rasiert. Und das bekommt er auch mit. Von daher, ich denke nicht, dass wir da irgendwas sehen werden, bis Putin von selbst stirbt oder, ja, oder es zumindest so aussieht, als wäre er von selbst gestorben. Ich mag das mal so formulieren. Sprich, wenn Konstanze, Moni und ich durch den roten Tunnel, der ist ja egal. Ende erstmal.
Ja, wie gesagt, die Bilder gehen jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ja, also ich stimme dir natürlich zu, aber ich muss dir auch widersprechen. Straßenumfragen in Russland, glaube ich, können wir getrost vernachlässigen, weil auch da sich wieder nicht alle trauen, wirklich das zu sagen, was sie eigentlich denken. Trotzdem glaube ich, dass ein Großteil der Bevölkerung tatsächlich mit dem einverstanden ist, was Putin da so treibt. Und er versteht es ja auch denen, also wirklich... ja, wie sagt man so schön, auf dem Land Pisse als Wein zu verkaufen. Es ist ja, man hätte ja auch vielleicht damals schon damit rechnen können oder rechnen dürfen. Also ich mach's mal jetzt wie Chris, wenn unser Kanzler, nehmen wir mal an, er heißt Müller, also wenn unser Kanzler Müller so ein riesengroßes Schloss hätte, wie das, was Nawalny da aufgetan hat, was ja Putin gehört, dann würde hier wahrscheinlich auch richtig Bambule losgehen. Und die Russen haben das zur Kenntnis genommen und das war's auch. Also da kam auch kein großartiges Auflehnen. Die sind schon darauf getrimmt, das alles so hinzunehmen. Aber wie gesagt, so Straßenumfragen in Russland, da glaube ich kaum, dass das irgendwie letztendlich unterm Strich was zu sagen hat. Ja, Dirk, bitteschön.
Ja, zwei Dinge noch. Das eine ist, was das Thema Gewöhnung angeht, seitdem Putin Präsident ist und auch in den 4 Jahren, wo er es nicht war, hat Russland nicht einen kriegsfreien Monat gehabt. Also der ist angetreten und hat da mit Tschetschenien angefangen und dann ging es ja immer ein Konflikt nach dem anderen. Also der ist seit 2000, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, also seit 26 Jahren führt dieser Mann Krieg. So, und solange du das, ich sag mal, als normaler Russe nicht groß mitkriegst, dann interessiert dich das auch nicht. Weil es gibt aus der Sowjetzeit noch so einen alten Deal. Der Staat kann tun und lassen, was er will, solange er, ich sag mal, dich als Bürger in den Grenzen, die er dir gibt, aber dich da halt in Ruhe lässt. So, und solange dieser Deal eingehalten wird, kann die Führung machen, was sie will, dann begehrt man auch nicht auf. Das ist das eine, was man da machen muss oder sehen muss. Das andere ist, Bekannte waren in der Kaliningrad und haben uns dann, als wir wiederkamen, habe ich da natürlich mal ein bisschen neugierig nachgefragt. Und die hatten uns mal so eine erzählt, da gab es so ein Straßenfest abends und da sind da Soldaten aufgetaucht mit dem Z auf dem Revier oder auf dem Arm. Und die wurden, hey, bist du toll, dass du da bist, erzähl mal, was passiert noch vor Ort und es ist ja richtig toll, dass du für uns kämpfst. Und also da gab's nicht mal den Hauch einer Ablehnung, sondern die konnten ja ihre Stories erzählen, denen wurde quasi am Mund gehangen, ja, also so wie der, wenn der Märchenonkel erzählt, so muss man sich das quasi beschissener Vergleich, aber ich glaube, ihr wisst auch, auf welches Bild ich hinaus will. Also man hat den quasi an den Lippen geklebt. Ja, und wenn ich sowas ablehne, dann würde ich ja zumindest weggehen. Ne? Ich muss es ja nicht kritisieren, ne? wenn ich Repression fürchten muss, aber ich hätte ja zumindest die Wahl, wegzugehen. Aber selbst das passiert wohl nicht. Und das Letzte ist, was ich hier aus der örtlichen russlanddeutschen Blase so gelebt habe, wo ich auch sage, die Unterstützung ist da. Wenn wir Silvester mit denen zusammen gefeiert haben, dann ist es bei denen schon seit jeher Tradition, dass sie sich die Ansprache Putins anhören. So. Ich hätte erwartet, dass mit dem Angriff auf die Ukraine 22 diese Tradition ein Ende findet. Dreimal dürft ihr raten, was nicht passiert ist. Man hört sich auch weiterhin die Ansprache an. Ja, also deswegen, dass da irgendwie mangelnde Unterstützung ist, sehe ich nicht. wenn sie darauf angesprochen werden, sagen sie natürlich, ja, es ist ja eigentlich alles doof, aber eigentlich wird es mindestens billigend in Kauf genommen. Und dann ist eben die russische Identität und die Verbindung zur eigenen Kultur, die steht im Vordergrund. Und das ist dann wirklich tatsächlich scheißegal. Und die können hier vor Ort direkt mit Ukrainern befreundet sein. Selbst das ändert's nicht.
Ja, so sind sie, die Russen. Was soll man da machen? Raik.
Ich habe oben mal was angeheftet. Die Amis haben jetzt wohl den kompletten Kommandostab der 82nd Airborne in den Nahen Osten geschickt. Was auch immer die da unten wollen. Luftlandeinfanterie. Und ich habe jetzt gerade mal noch eine Liste gefunden, was alles schon unterwegs ist oder was noch runtergeschickt werden soll. Ich lese es einfach mal vor. Die, die es kennen, werden wissen, was es bedeuten könnte. Die 160. SOAR, die Nightstalkers. Das 75. Ranger Regiment. Delta Force. Die 1st Special Forces Group. Die 5th Special Forces Group. Und die US Navy SEALs. Spezialeinheiten, leichte Infanterie und die Piloten, um sie reinzubringen. Die 160. sind die Elite-Piloten der US-Armee, beziehungsweise des US-Militärs. Das wird nicht witzig, was da jetzt noch kommt. Plus halt noch die knapp 6.500-7.000 Marines. Also ich glaube nicht, dass es nur noch bei der Insel bleiben soll am Ende. Entweder wollen sie Präzisionsschläge im Land machen, also meine Vermutung, oder bereiten irgendeinen Scheiß vor. Ich weiß nicht, wie das die sehen, die davon was verstehen, wie. Aber ich sehe es echt gerade heftig, was da kommt. Ende.
Und die Konstanze ist dran.
Ja, also ich vermute, die wollen die Insel Haag einnehmen, weil ja da 95% der Ölexporte stattfinden vom Iran. Das vermute ich. Und dann vielleicht wollen sie da den Küstenstreifen von der Straße von Hormuz belagern, dass die, aber das wird zu dermaßen hohen Verlusten führen. Ja, sehr merkwürdig. Auf jeden Fall, der hat die da nicht zum Spaß hingeschickt. Das heißt, das ganze Quatsche, ich meine, das war schon vorher klar, aber das ganze Quatsche von irgendwelchen Verhandlungen oder so, ist ja wieder nur großer Nonsens, wie man das von Trump gewöhnt ist. Der reißt wirklich die Welt in den Abgrund. Vor allen Dingen, der schwächt jetzt die US-Armee und auch die Waffenarsenale so fundamental. Der chinesische Junge, der lacht sich doch kaputt. Der lacht sich kaputt. Der wird 27 definitiv Taiwan angreifen, weil so schnell haben die Amis dann ihre Waffenarsenale gar nicht aufgestockt. Glaube ich nicht. Ach, man darf nicht drüber nachdenken. Ende. Alle sprachlos?
Nee. Wenn ich nichts sage, kommen die immer alle aus der Spur. Ja, und der Chris ist noch mal dran.
Ja, also der Raik und ich, wir hatten gerade schon im Hintergrund so uns ein bisschen zu der Meldung kurz unterhalten, um das vielleicht ein bisschen einzuordnen. Bei all dem, was wir da jetzt im Moment sehen, reden wir von ungefähr, also von dem, was die Amis da jetzt mobilisieren wollen. Das ist ja noch ein unbestätigter Bericht. Da reden wir von ca. 10.000 Soldaten. Das ist nicht annähernd ausreichend für eine Invasion, für einen Offensive, also für eine Bodenoffensive, eine groß angelegte im Iran. Was wir dabei haben, sind natürlich hauptsächlich Spezialkräfte. Also die 82. ist zum Beispiel eine Luftlandeeinheit oder die Luftlandeeinheit der Amerikaner, die 160. Also die Nightstalkers sind eine vollkommen nachtkampffähige und auf Nachtkampf spezialisierte Rotary-Einheit, also Hubschrauber-Einheit. Das 75. Ranger. Damit habe ich eigentlich als Signal gerechnet, wenn die tatsächlich mobilisiert werden und zwar in Vollstärke, dann reden wir tatsächlich über den Beginn einer Bodenoffensive. Aber das dürften im Moment ca. 3000 Leute sein, wenn ich das gerade so richtig hier lese. Ja. Das Delta runtergeht irgendwie, also Delta besteht ungefähr aus insgesamt ungefähr 2000 Mann. Da sehe ich auch nicht besonders viel. Und dasselbe ist eben auch für die Navy Seals, Entschuldigung, die Navy Seals sind 2000 und die Deltas sind deutlich weniger. Das dürften mit dem Personal drumherum ungefähr 400 sein. Also von daher, ich sehe da im Moment noch keine Bodenoffensive und noch keine Stärke für eine Bodenoffensive. Es wäre auch Wahnsinn. Ich kann das nur so formulieren. Es wäre Wahnsinn. Es würde die Amerikaner so viele Tote kosten. Man muss sich den Iran, wenn man sich die Topografie anschaut, vorstellen, wie im Grunde die afghanischen Berge. Also genau die Gegenden irgendwie, wo die Amerikaner die meisten Verluste hatten, wo sie zwar jetzt ein bisschen Erfahrung durch den Afghanistan-Krieg gesammelt haben, aber wir reden bei der iranischen Armee über eine Armee, die deutlich mehr Fähigkeiten besitzt als die afghanischen Widerstandsgruppen, wie man es so schön nennt, ja, Al-Qaida. Es ist ein absolut bergiges Gelände im Westen und im Nordwesten. Riesige Bergketten, riesenhoch, das auch mehrfach in mehreren Wellen. Das ist kein Panzergelände. Ne? Du hast dort keine langen, großen Flächen, außer im Südwesten. Da hast du auch Wüste. Ja? Wüste heißt Sand, das heißt, ja, das ist immer doof irgendwie, da mit turbinengetriebenen Panzern durchfahren zu wollen, aber die Erfahrung haben sie auch in Afghanistan gemacht. Also ich sehe das noch nicht. Und wenn wir uns überlegen, wie viele Truppen für den Irak darunter geschickt werden mussten damals zur Operation Desert Storm, da reden wir von 250.000 Troops, boots on the ground. Also mit Bataillonen in Vollstärke, die da unten waren. Das sehe ich da noch nicht. Das ist auch nicht auch nur im Entferntesten absehbar. Mit dem, was jetzt im Moment unten ist, irgendwie reden wir von ca. 60.000 US-Soldaten, die da sind. Meine Vermutung ist, und das ist ja auch das, warum Trump selbst eher irgendwie da in diesen Krieg hinein wollte, er wollte die Ölindustrie des Iran. Ne? Diese ganze Geschichte mit Massenvernichtungswaffen etc. Ich nehme ihm das einfach nicht ab, weil da hätte er andere Schläge gemacht. Ihm geht's meines Erachtens um die Ölindustrie, genauso wie bei Venezuela, genau wie er das in Grönland mit Bodenschätzen wollte etc. Er versucht, seinen Ressourcenkrieg irgendwie im Vornherein zu betreiben, bevor wir, der Westen oder sonst wer, auf die Idee kommt, diese Bodenschätze anderweitig zu sichern. So, deswegen mit diesen 60.000 Mann irgendwie, natürlich kann er mit den Luftlandeeinheiten die Insel Krak einnehmen. Das Problem ist, wer mal auf die Karte schaut, der wird sehen, dass Krak im Grunde sehr weit oben im Norden ist, im Iran. Das heißt irgendwie, wenn da wirklich Truppen mit dem Schiff hingeschippert werden sollen, dann müssen die einmal durch die Meerenge bei Hormuz. Da reden wir von 30 Kilometer. Ja? Also da müssen die nicht mal Drohnen hinschicken, da stellen die einfach Artilleriegeschütze irgendwie in der Gegend auf und beschießen die Schiffe, die da durchfahren sollen. Oder legen ein paar Minen dann letzten Endes dann tatsächlich, ja, was sie bisher wohl noch gar nicht getan haben. Also von daher, die müssten durch diese Meerenge und müssten dann, ach, ich weiß gar nicht, wie weit das ist, irgendwie 1000 Kilometer oder sowas, bis zur Insel Krak hochfahren. Und dann müssen sie die Insel Krak einnehmen. Das halte ich für unwahrscheinlich, dass sie das mit Schiffen machen, wenn überhaupt irgendwie. Es gibt dort einen Flughafen, ja, auf der Insel. Da werden sie wahrscheinlich das 82. und die 75., wenn sie diese Insel wirklich haben wollen, ja, dann werden sie das mit Luftlandetruppen erledigen. Es gibt auf der Insel im Grunde so gut wie keinen Widerstand. Ja, da gibt es keine zahlenmäßigen namhaften Truppenteile des Irans. Ja. Die werden dann mit ein paar Hubschraubern, mit ein paar Kampfhubschraubern, ein paar Luftschlägen und ansonsten mit Transportmaschinen kommen und werden da Luftlandeoperationen ausführen und diese Insel übernehmen. Und ich denke, das Gleiche werden sie, wenn überhaupt, werden sie mit dem Kontingent machen in der Meerenge von Hormus und werden dort die Hafenanlagen und Ölanlagen einnehmen. Ein weiteres Vorstoßen in die Tiefe des Landes, ich sag mal über einen Horizont hinaus von 50, 75, 100 Kilometer, halte ich für absolut ausgeschlossen. Denn das wird derart kostspielig werden für die Amerikaner, und mit kostspielig meine ich in Form von Leben, dass er das zu Hause nicht verkaufen kann. Damit wird er nicht durchkommen. Weil das wird bisweilen eine ganz schöne Abschlachterei werden, irgendwie spätestens dann, wenn es in die Berge geht. Deswegen, ich sehe das noch nicht. Also für mich wirklich die Gefahr einer Bodenoffensive, einer Invasion des Irans, die würde für mich dann tatsächlich real werden, wenn wir von Truppenstärken im Bereitstellungsraum dort unten, also sprich ad hoc verlegbar, in Größenordnung von 200, 250.000 Soldaten sehen, und zwar mit allen Unterstützungseinheiten. Aber das ist meine persönliche Sichtweise. Ich weiß nicht, vielleicht sehen die auch andere Leute anders. Aber der Iran ist allein von der Geografie 5-mal schwerer, als es der Irak damals war. Ja, weil der ist recht flach, der ist recht schön, da kann man schnell vorstoßen, da kann man mit gepanzerten Verbänden sehr viel machen. Das ist im Iran so nicht der Fall. Also das sieht ganz anders aus. Aber das ist nur so meine Einschätzung. Ende!
So, passt bitte auf, dass wir das Thema nicht verlieren. Wir haben heute Dienstag, das heißt, wir schweifen nicht über die ganze Welt. Dienstag ist es eben das Hauptthema Ukraine, und da wollen wir jetzt nicht den Irankrieg besprechen. Obwohl das jetzt natürlich sehr interessant war und einfach als Information mal abzuspeichern ist. Ich habe mir nämlich auch schon gedacht, wie wollen die da eine Bodenoffensive machen? Also ganz ehrlich, ich bin jetzt zwar kein Militärexperte, ich weiß aber, wie die Landschaft da aussieht, und da rennt man an allen Ecken und Kanten in irgendwelche Hinterhalte. Also ich weiß nicht, wie die das machen wollen. Dirk.
Ja, ich würde gerne noch mal kurz 2-3 Sätze zu eben noch verschwenden wollen, wenn das okay ist. Wenn nicht, dann sage ich
mir. Wenn es nur 2-3 Sätze sind, dann ist es okay, aber wie gesagt, wir müssen wieder zum Thema zurückkommen.
Genau. Nach meinem Dafürhalten, und da hat Chris aus meiner Sicht recht, es geht um die Kontrolle übers Öl, um die Kontrolle über die Straße von Hormuz und damit über die indirekte Kontrolle Chinas. Weil Venezuela als Lieferant für Öl ist ausgefallen, damit würde Iran ausfallen, und die chinesischen Schiffe brauchen halt Öl, damit sie funktionieren. Und damit würde man die Taiwan-Geschichte verzögern. Das dazu. Und ich hatte die Tage schon mal so gedacht, wenn wir mal dafür sorgen würden, dass die Ukraine die Krim wieder bekäme, da sind zwei ganz große Gasfelder. Das könnte für Europa auch eine deutliche Emanzipation von sämtlichen Gaslieferungen aus dem Nahen Osten etc. pp. Auch bedeuten. Ja, und das ist ja etwas, was aus meiner Sicht der Hauptgrund, warum Putin überhaupt in die Krim rein ist. Nicht, weil ihm die seine Landsleute so lieb sind, sondern weil er da das Gas kontrollieren will.
Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass wahrscheinlich einige europäische Politiker nicht mal wissen, dass es Gasfelder auf der Krim gibt. Also den Eindruck machen sie mir zumindest immer. Also ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, die beschäftigen sich überhaupt nicht mit dieser Materie. Aber ja, die können ja mal hier reinhören, dann wüssten sie mal Bescheid. Aber das tun sie ja auch nicht. Konstanze.
Ja. Also das Seegebiet von der Krim ist wohl, glaube ich, so 3-mal so groß wie die Krim selber. Und da sind jede Menge Gasvorkommen. Also ist schon irgendwie entdeckt worden. Und bevor der Putin da komplett rein ist, also die Vollinversion gemacht hat, waren tatsächlich auch schon irgendwelche Unternehmen in der Ukraine, um da seltene Erden abzubauen. Also die wollten da schon irgendwelche Abkommen unterzeichnen, wie man das umweltschonend da abbauen kann. Aber das Dumme ist, mittlerweile sitzt ja Putin genau auch auf den Gebieten, wo diese Bodenschätze zum größten Teil sind. Das im Prinzip will der die Bodenschätze insofern kontrollieren. Er verweigert die Bodenschätze der Ukraine. Darum geht's. Bodenschätze haben die selber genug. Die haben ja Dutt und Deiwel, was das angeht. Es geht darum, dass die Ukraine da keinen Nutzen draus ziehen kann. Wenn, also erstmal eine Ausschaltung eines wirtschaftlichen Konkurrenten, und wenn vor der eigenen Haustür dann man auch noch sieht, hat man ja in den Telefonaten auch so schön gekriegt, von der Reportage, die du vorhin erwähnt hast, Bummel. Da sind die Russen doch ein bisschen neidisch, dass es den Ukrainern so gut geht. Nun stell dir mal vor, ein demokratisches Land, und dem würde das noch besser gehen, weil die Zugriff auf ihre Bodenschätze hätten. Oder halt da Nutzen von ziehen könnten. Ja, das ist natürlich für Putin ein No-Go. Die Sache ist ja auch die, das hat Reik, glaube ich, wohin, oder ich glaube, Reik war's. Oder einer von den anderen, hier Dirk oder Chris, so schön erwähnt, dass das meiste Brain aus der Ukraine stammte, ne? So ist es ja auch noch mit Gold und auch mit Öl. Das ist ja da in den anderen Provinzen von Russland, Dagestan. Oh, wie heißt das? Ich komme auf den Namen nicht. Jakutien. Das sind ja da auch andere Völker sozusagen. Die werden ja da auch komplett unterdrückt von den Russen. Von den Moskowitern, möchte ich mal sagen. Und wenn die jetzt da wirklich den Hahn abdrehen würden und sagen würden, wir verwalten jetzt unsere Bodenschätze selber, ach und Diamanten sind da auch noch irgendwo, dann würde es da in Russland, in Moskau, ganz schön alt aussehen. Und auf irgendwas wollte ich hinaus. Ja, jedenfalls wollte der den auf jeden Fall erstmal als demokratische und wirtschaftliche Konkurrenz ausschalten. Darum ging's. Ja, warum sich da Europa nie drum gekümmert hat, ich weiß, lahme Enten, die wollten unbedingt von einer russischen fossilen Energiewirtschaft abhängig bleiben. Anders kann ich mir das schon nicht mehr erklären. So viel Dummheit auf einen Haufen. Ende.
Reik, mach du.
Ha, ich habe rausgefunden, warum er es gemacht hat, der Trump. Also wegen Öl, ja. Aber er ist ja auch Businessman und Kapitalist und hat ja was gegen Sozialisten und Kommunisten. Ihr kennt ja alle diese ganzen meerengen Kanäle und so. Mal so eine kleine Abriss. Ägypten musste 200.000 bis 1 Million Dollar bezahlen, wenn du durch willst, durch den Suezkanal. Panama 100 bis 500.000, je nach Größe vom Schiff. Die Türkei möchte das für die Straße vom Bosporus und Kanada und die USA die St. Lawrence Straße. Es gibt nur eine von diesen Meerengen, die so extrem wichtig sind für den Welthandel, wo du kostenlos durchfahren durftest. Dreimal dürft ihr raten, welche das war. Ja, es war die Straße von Hormuz. Der Iran hat dafür nichts bezahlen lassen. Obwohl sie es hätten machen können, weil sie das Ding kontrollieren. Darum geht's ihm. Der Sozialismus im Iran, der geht ihm auf den Sack. Sorry, dass ich das nochmal rangebracht habe, aber... Und das bitte versucht habe, lustig zu machen, aber... Nee. Aber was jetzt auch natürlich für die Ukraine scheiße ist, jetzt wollen sie dann... Oder gut, je nachdem, wie man es will. Wir sind ja von dem LNG von da unten abhängig, weil das amerikanische, weiß nicht, ob wir es mittlerweile kaufen oder ob Trumps uns verkaufen will. Ich bin ja auf dem Stand, er wollte es nicht, weil wir da unten nicht helfen. Vielleicht kriegt die Ukraine jetzt dadurch, wegen den Gasvorkommen vor der Krim, ein bisschen mehr Hilfe, um da hinzukommen. Also das wäre das einzig Positive, was ich da jetzt sehen könnte. Dass sie die Gasfelder erschließen können. Irgendwann mal in 10 Jahren, wenn der Rest wieder aufgebaut ist. Ende.
Ja, Chris, dann gucken wir mal, ob es funktioniert.
Ja, Twitter spinnt heute irgendwie, oder ich bin eher angeschlagen irgendwie. Vielleicht kapiere ich einfach auch nicht, wie Twitter inzwischen funktioniert. Ich weiß ja nicht. Ich wollte sagen, ich will da direkt gar nichts drauf sagen, weil Reik hat mit dem, was er sagt, recht und den Rest habe ich nicht gehört, weil da war ich draußen. Ich bin nur wieder hochgekommen als Sprecher, weil ich garantiert gleich noch was sagen möchte.
Und die Konstanze.
Ja, also wir sind tatsächlich da vom Nahen Osten nicht ganz so abhängig. Auch nicht von den USA. Also da kriegen wir zwar auch was her, aber unser Hauptlieferant ist mittlerweile wohl Norwegen. Also das muss man ja der Ampel sagen, vor allen Dingen Habeck, Der hat die Diversifizierung tatsächlich gut durchgekriegt. Das Dumme ist halt nur, wenn die Ölpreise weltweit halt steigen, dann steigt es eben auch für uns. Obwohl wir da gar nicht mehr so viel vom Nahen Osten kriegen. Teilweise, ja. Ich habe gelesen, irgendwas mit 0,6% unserer Lieferung geht da überhaupt durch diese Straße von Hormuz. Insofern können wir in Deutschland vielleicht, zumindest was eine Mangelware angeht, wahrscheinlich halbwegs ruhig bleiben. Die Preise natürlich, die sind zum Brechen. Ende.
Meine Güte, heute ist aber auch was los. Raik.
Es geht ja nicht nur um das Öl und das Gas, was da durchfährt. Durch die Straße von Hormuz müssen sie ja alle, wenn sie einen Suezkanal benutzen wollen. Da gehen ja auch die ganzen Frachtschiffe, die Containerschiffe aus China ran, die die Güter herbringen. Alles andere ja auch, weil es einfach kürzer ist, als um Afrika rumzuschippern. Da geht alles durch. Die gesamte Weltwirtschaft ist von diesen fünf, also vom Suezkanal, vom Panama-Kanal, vom Bosporus jetzt nicht unbedingt und vom St. Lorenz Seaway auch nicht, aber von der Hormuz, vom Suezkanal und vom Panama-Kanal ist die gesamte Weltwirtschaft abhängig. Und einer dreht durch und macht einen davon zu. Ja, toll. Dumm. Aber es kommen ja Schiffe durch die Straße von Hormuz durch. Das sind Schiffe mit der Flagge Chinas hinten dran. Weil die bezahlen ihr Schutzgeld an den Iran. Beziehungsweise kann sich der Iran nicht leisten, China zum Feind zu haben. Ende.
Und der Chris.
Ja, zum LNG irgendwie, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen vorsichtig sein irgendwie. Also die größte Menge LNG, die wir in Deutschland im Moment bekommen, bekommen wir tatsächlich immer noch aus der USA. Zu Norwegen, das ist in der Folge Habeck damals, der Grünen damals gewesen, ist eben tatsächlich, dass wir eine Pipeline-Verbindung nach Norwegen haben und zukünftig von dort deutlich mehr erhalten werden. Aber jetzt aktuell im Moment ist tatsächlich die USA noch unser Hauptlieferant. Deswegen ist das nicht ganz so unwichtig, woher wir unser LNG bekommen irgendwie. Und das ist leider im Moment tatsächlich weitgehend noch die USA. Aber so wie Raik eben sagt, irgendwie das Problem, das wir haben mit der Straße von Hormuz, ist eben ja nicht nur irgendwie unser Energiebedarf, also der reine Energiebedarf, also sprich all das, was wir zur Verstromung brauchen oder zum Heizen, sondern alles, was die Weltindustrie und auch gerade die europäische und die deutsche damit eben zur Produktion benötigen. Das heißt irgendwie Öl und Mineralien, also Mineralöle und Produkte aus dieser Kategorie sind ja in wirklich allen Fertigungsstraßen Deutschlands in Gebrauch. Und dementsprechend, also das ist wie jetzt mit zum Beispiel auch, wer demnächst mal ein MRT braucht, sollte sich vielleicht beeilen, weil auch Deutschland wird davon betroffen sein. MRTs laufen mit Helium. Ja, so. Und die Heliumproduktion irgendwie, jetzt ratet mal, wo das Helium herkommt. Ja, also fast alles davon, was wir hier einführen. Genau. So, und das heißt irgendwie, im Moment sitzt Europa an einem abgedrehten Hahn mit dem Helium. Das heißt, es könnte tatsächlich sein irgendwie, dass wer ein MRT demnächst braucht, und der, sag ich mal so, Zeithorizont 3 Monate, der hat dann vielleicht ein Problem. Der kriegt dann nur noch ein CP. Ja? Und für alle Produktionsstraßen, die wir haben, brauchen wir eben die Grundstoffe aus der Raffinierung und aus der Ölproduktion natürlich auch. Und alles, was durch die Straße von Hormuz läuft, der gesamte Handel, der damit durchläuft, sind alles Dinge, die uns hier zu Hause in unserem Supermarkt, in unserem Portemonnaie, in unserer Versorgungssicherheit betreffen. Und zwar eigentlich grundlegend. Also das ist nicht irgendwie ein Beiwerk, sondern da geht es um grundlegende Versorgungssicherheit. Von daher das, was Trump da unten angezettelt hat irgendwie, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich mich mit Leuten in meinem Privatleben hier unterhalte, irgendwie Leute denken immer irgendwie, das ist so weit weg, das ist so eine lokale kleine Veranstaltung von Trump. Bis wir dann auf das Thema Tankstelle kommen, weil das ist dann der Punkt, an dem man sie abholen kann. Und wenn man dann den Leuten so ein bisschen den Bogen spannt, was hier bei uns in Europa gerade noch passiert irgendwie, und das wurde auch schon angesprochen zum Beispiel irgendwie, mit den Reserven, mit den Vorkommen in der Ukraine, auf der Krim, in Osteuropa, dann sieht man plötzlich diese gelben Fragezeichen, über deren Köpfen blinken irgendwie. Und dann denkst du dir, also die 2 Stunden Zeit, euch das zu erklären, die habe ich jetzt nicht oder die will ich mir gerade nicht mehr nehmen. Aber so weit Ende erstmal.
So, und der der Mario muss erst dran. Mario, bitte.
Ja, was der Chris gerade angesprochen hat mit dem Helium, es ist tatsächlich so, dass mir gerade die ersten Meldungen durch die Timeline geflattert sind, dass da jetzt der Punkt erreicht ist, dass sozusagen eine Knappheit herrscht oder Verknappung herrscht. Und zu den anderen Punkten, das ist tatsächlich das, was ich auch erlebe, diese Aussagen, ja, es ist weit weg und ja, wir sind ja in Europa und wir haben uns ja Diversität im Markt und manchen Leuten ist tatsächlich nicht klar, wie die Dinge einfach miteinander hängen. Und man braucht Öl. Es ist halt einfach so für ganz, ganz viele andere Produkte. Und es ist nun mal, Rohöl ist immer noch ein Vorprodukt für ganz viele andere Sachen. Ja, ich finde Plastikflaschen auch blöd und die Getränke schmecken auch blöd aus Plastikflaschen nach einer Weile. Aber es ist nun mal so. Und das vergessen einfach ganz viele. Und dann werden die Auswirkungen, wenn man sich jetzt die Preise anguckt, die kommen dann auch halt irgendwann in den Märkten an, ja. Und dann kostet halt eine produzierte Flasche auf einmal auch wieder mehr. Vielleicht ist sie dann auch mal teurer wie eine Glasflasche, wie ein Mehrwegprodukt. Hoffentlich. Ende.
Meine Güte, warum macht er denn heute das Mikro nicht auf? Was soll denn das? Stefan ist jetzt dran.
Gut, Helium. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass Helium speziell für die Chipfertigung und allen all das rund um Halbleiter läuft, extrem wichtig ist, nicht nur die MRTs. Ich habe letztens eine Liste gehabt, die Abhängigkeiten so ein bisschen auf pro Länder aufgegröselt hat. Die war sehr lange. Vielleicht finde ich sie noch, dann hänge ich sie gerne dran. Also auf jeden Fall hat das Ganze extrem viele Nebenwirkungen. Interessanterweise kam zwischendurch meine Meldung durch, dass Russland angeblich die Heliumförderung hochfährt. Die haben ja auch eine entsprechende Förderung, aber dann kam irgendwann die Meldung durch, dass die Ukraine die platt gemacht hat. Ich weiß nicht, ob sie selber war, fand ich auf jeden Fall interessant. Wir haben da mit extrem vielen Sachen zu tun. Bezüglich der Medikamente und der ganzen Abhängigkeiten vom Rohöl, da gibt es einen Punkt, der wird sehr gerne unter den Tisch geschoben, um halt noch mehr Panik zu machen. Jedes Bohrloch, jedes Feld hat eine andere Zusammensetzung. Das führt dazu, dass manche Felder sehr gut dazu geeignet sind, irgendwelche Medikamente zu produzieren, andere. Gemacht wird, dass man das vielleicht mal ein bisschen auseinanderklamüsert. Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Ende.
Ja, da haben wir keinen mehr, der sich meldet.
Bis auf Moment, was ist denn mit dir los? Du kommst ja rein in die Pötte.
Ja, ich wollte nur sagen, dass die Weltwirtschaft, also auch Deutschland als Exportland, da massiv mit betroffen sein wird, ist mir schon klar. Aber ich meine jetzt in Sachen Strom und Heizöl werden wir vielleicht nicht ganz so ein Problem haben, wie zum Beispiel Indonesien, was jetzt schon in Sachen Benzin Notstand ausgerufen hat. So meinte ich das. Also es wird uns ja auch treffen auf die eine oder andere Weise, auf mehrere Weisen. Aber ja, das wollte ich bloß mal richtig gestellt haben. Ende.
Eine Richtigstellung von Constanze und der Peter ist dran.
Hallo, da muss ich doch noch ein paar Sachen dazu sagen. Natürlich, Gefahren bestehen immer, aber wir sollten jetzt auch nicht proaktiv in Panik verfallen. Es gibt 2 Pipelines, mit denen das Öl aus dem Golf einmal quer über Saudi-Arabien, einmal über die Emirate, quer über die Emirate transportiert werden kann. Also es können langfristig auch wenn die Straße von Hormuz langfristig gesperrt bleibt, ein großer Teil des Öls könnte transportiert werden. Und ich weiß nicht, wie Reik das gemeint hat. Die Straße von Hormuz ist natürlich nur für das Öl notwendig. Der Welthandel geht da nicht durch. Da muss man allerdings an den Houthis vorbei. Aber die halten sich bisher noch die Füße still, wenn man nach Suez will. Ja, Helium. Wäre ja schon schön, wenn wir endlich mal die Heliumballons für Partys verbieten würden, um das Helium zu sparen. Und ja, da muss man gucken, wie viel wir davon brauchen. Hoffentlich so MRTs verbrauchen das nicht, sondern recyceln es. Es wird ja nicht umgesetzt, es dient ja nur als Kühlmittel zum Beispiel. Also da könnte man schon relativ geschlossene Kreisläufe verwenden. Und da wäre dann auch zu überlegen, wie man das auf anderen Wege, zum Beispiel auch auf dem Landweg aus Katar oder so, abtransportieren könnte, denn das Helium ist ja nicht besonders schwer. Ich meine, ganz toll wäre es, wenn wir jetzt einen Zeppelin hätten, dann wüssten wir, wie das Helium transportieren könnten. Das wäre am einfachsten. Also wir müssen also sehen, wie weit der Impact wirklich ist, aber wir sollten auch endlich mal in Deutschland jetzt anfangen, für die nächsten Wochen vielleicht mal richtig Sprit zu sparen. Warum nicht mal Tempo 100 auf allen Autobahnen, dass wir da einfach den Spritverbrauch runterkriegen? Warum nicht einen Aufruf an alle Firmen, macht Homeoffice für die Leute? Ich kenne Leute, die immer noch mit dem Diesel in die Firma fahren, die aber von zu Hause aus arbeiten könnten. Da könnten wir noch so viel machen, um einfach den Druck aus dem System zu nehmen, um eben nicht in wirklich eine Ölkrise reinzuschlittern und dann durch zu hoffen, dass die anderen Ölproduzenten, wie auch wieder Saudi-Arabien, vielleicht den Ölhahn etwas hochdrehen, um die Weltwirtschaft auf ebenem Kiel zu halten. Ende.
So, und weiter geht's mit dem Dirk.
Ja, wenn es jetzt um Öl und Gas geht, habt ihr völlig recht, da sind wir jetzt nicht wirklich direkt von abhängig. Was uns natürlich trifft, ist, dass eben Öl- und Gaspreise weltweit gehandelt werden. Das heißt, wenn aufgrund einer Verknappung da unten die Preise in die Höhe gehen, trifft es uns ja auch.
Ich höre nichts.
Hört ihr mich?
Ich höre dich, Dirk.
Ja. Also ich höre dich.
Okay, gut.
Ich habe dich jetzt auch gehört, aber ihn habe ich nicht gehört.
Wenn?
Ich gehe nochmal raus.
Okay, Entschuldigung. Was aber noch ein Riesenthema ist, wenn China auf einmal in die Situation kommt oder auch Taiwan, dass die nicht mehr produzieren können. Vieles von IT-Produkten, Chips etc. kommt ja aus der Ecke. Ja, das heißt, dann werden hier auch Produktionsketten dann auch irgendwann zusammenbrechen etc. So, also das ist jetzt nicht ungefährlich, was Trump da ausgelöst hat. Und man kann nur hoffen, dass er das jetzt in einer Art und Weise wieder zum Rennen bringt, dass der Welthandel tatsächlich da weitergeht. Und das Schlimme ist halt, und das ist das, was wo mir das Herz auch so ein bisschen blutet, dass das Volk im Iran einfach, auf Deutsch gesagt, keine Rolle mehr spielt. Ja, und das waren die sich ja am meisten gefreut haben, dass Amerika da grundsätzlich was macht. Und die werden jetzt einfach völlig im Stich gelassen. Und das ist ein Ding, wo ich sage, das geht eigentlich gar nicht.
Da stimme ich dir natürlich vollkommen zu, lieber Dirk. Und meine Lieben, es ist schon wieder fast am Ende. Manchmal geht es richtig fix. Heute haben wir den Iran nochmal durchgekaut. Nächsten Dienstag müssen wir ein bisschen drauf achten, weil dafür gibt es mittlerweile den Frühschoppen und Spontan-Spaces und Achtung, noch ein Space und hier kommt noch ein Space. Da besprechen wir dann alles rundherum. Aber dienstags müssen wir uns wirklich so ein bisschen auf die Ukraine konzentrieren. Ich möchte noch mal ganz kurz dazu sagen, also ich bin schockiert. Ich habe gerade die Bilder von Lviv noch mal gesehen. Und ich will einfach nur noch, dass es aufhört, ehrlich. Also ich finde es eigentlich ein bisschen beschämend, dass Putin immer noch schalten und walten kann, wie er möchte, und der Rest der Welt wirklich immer noch nicht alles ausreizt, was sie haben, um diesen Mann zu stoppen. Und das hat wirklich nicht nur mit der Ukraine zu tun. Ich habe die Tage auch ein Video gepostet von einem Afrikaner, der wirklich die Lage da mal geschildert hat. Also das kann es einfach langsam nicht mehr sein. Und ich so sehr ich diesen Space auch mag,
Aber ich würde lieber einen Space machen, wo wir uns darüber unterhalten, wie die Ukraine gerade aufgebaut wird und was sie jetzt wieder für Gebäude errichtet haben, als ständig darüber, was dieser Arsch immer noch aus Russland auf die Ukraine fallen lässt. Also wirklich diese Bilder von Lviv, die zeigen es wieder, wie die Drohne da in dieses Haus reinballert. Einfach willkürlich irgendwo in die Zivilisten und immer Mendruf. Ich will es nicht mehr. Und ich hoffe wirklich, dass manch einer jetzt endlich mal seinen Kopf zum Denken benutzt. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist in der Politik. Die eine Hälfte ist gelähmt und die andere Hälfte ist dumm. Ich weiß nicht, wie man das noch in den Griff kriegen möchte. Aber ich hoffe, dass da echt alsbald was passiert. So, meine Lieben, ich beende diesen Space mit Slava Ukraini, wie sich das gehört, weil wir glauben dran und wir glauben da fest dran. Und ich, ja, schade ist, dass die Ukraine wirklich von vielen dummen Köpfen abhängig ist. Und diese dummen Köpfe sind immer noch nicht aufgewacht und ich finde das einfach erschreckend. Und ja, Dirk, du hast recht, das Volk im Iran ist wieder das, was leiden muss. Ähnlich wie in der Ukraine auch. Also es ist wirklich zum, ich sag jetzt mal zum Vieren, um das andere Wort nicht zu benutzen. Also ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Dienstagabend und eine schöne Restwoche. Wenn nichts dazwischen kommt, nächste Woche Dienstag, 18 Uhr. Alle roten Fäden sind heute meine, heißen kriegt keinen. Und wenn er lieb ist, kann er sich die bei mir abholen. So, ich würde sagen, macht's euch fein, weil schrecklich wird schon von ganz alleine, glaube ich. Wir dürfen ja jetzt wieder gespannt sein, was morgen früh wieder auf uns wartet an tollen Nachrichten. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Trump hat sich da unten irgendwie verfuselt und kommt da nicht mehr raus. Aber gut, er muss halt selber gucken. Alles klar, ihr Lieben, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.